War es Hand? War es kein Hand? Wir wissen es nicht. Willkommen zum Fußball-Podcast am 8. Juli, 18.34 Uhr. Es ist Montagabend. Das Wetter ist schön. Mir geht es gut. Wie geht es dir?
Auch gut.
Gut, das war's mit dem Fußball-Podcast.
Achso, du wolltest jetzt kurz eine kleine Spielanalyse haben?
Nee, wollte ich bewusst nicht, ehrlicherweise. Okay. Außer du hast Lust. Also ich, mir ist...
Nee, überhaupt. Also ich habe das Thema Fußball schon abgehakt. Das ist für die nächsten 27 Jahre nicht mehr relevant für mich.
Ich dachte, wir machen das jetzt so spaßeshalber, weil wir jetzt immer damit eingestartet sind. Jetzt können wir es abhaken quasi. Ich glaube, da gibt es nichts Spannendes zu sagen. Ich fand das Spiel okay, war ein spannendes Spiel. Fertig.
Ich habe erstmal gedacht so, oh fuck, warum spielen die schon eine Dreiviertelstunde? Ist doch noch gar nicht 21 Uhr.
Oh.
Das war mein Einstieg. So, ich habe Feierabend gemacht. So, hey, ja, so, kannst du entspannt essen oder duschen, dann das Spiel vorbereitet und dann so, oh, ist ja schon vorbei fast. Schade. Gut, aber gut für Lieferdienst, weil die kannten dann wieder liefern. Also es war meistens bei Fußballspielen immer so Problems. Aber dann war es schon wieder so spät, dass alle schon Fußballessen hatten und dann könnte man wieder ganz normal bestellen.
Konntest du antizyklische Abendessen quasi. Sehr gut.
Genau, ja.
Wir waren gerade bei Arbeit. Wir haben schon ein bisschen, wir quatschen immer davor so ein bisschen und wir haben lange nicht mehr über deine Arbeit gesprochen. Mich hat auch lange keiner mehr gefragt, ey, was macht eigentlich Willi beruflich? Deswegen, sonst nutze ich das ja immer dann, um dir die Frage zu stellen. Aber wie läuft es auf der Arbeit?
Arbeit ist voll interessant gerade, weil ich habe voll die geilen Sachen gelernt.
Cool.
Auf Arbeit. Zwar, also mir ist letztens aus, eigentlich aus drei Perspektiven so.
Three-Body-Problem. Aber ich aus mehreren,
ja quasi das Three-Body-Problem, ist mir die gleiche Sache klar geworden, die aber für Arbeit super nützlich ist und in anderen Bereichen eher fragwürdig ist, aber, und zwar, also, okay, ich erzähle mal so ein bisschen die so Momente und dann komme ich irgendwann zur Arbeit.
Ja.
Ich war letztens auf dem Grill, beim Grillen eingeladen, das war so typisches so, Menschen aus der Nachbarschaft kommen zusammen, gucken zusammen Fußball und grillen. Und da war so ein, ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe, so ein Elektriker-Dude. So ein Nachbar-Elektriker.
Ich glaube, du hast mir erzählt, ja.
Aber jetzt kommt ein anderer Teil der Geschichte, der beim letzten Mal nicht relevant war, aber diesmal relevant ist, weil es jetzt ein anderer Punkt ist.
Ich bin ganz Ohr.
Ich habe mit dem so gequatscht und habe ich ihn so über so Solar- und Wallboxen so ausgequetscht. Habe ich so beim letzten Mal schon gesagt. Und dann hat er aber irgendwann so gesagt, ja, aber ist eh alles Quatsch, diese Elektroautos sind eh für den Arsch so. Und ich so, ja, so. Warum? Also nur so aus Neugier. Also ich wollte gar nicht belabert. Ich habe auch nicht angefangen zu sagen, hier, ich bin ein Großaktionär bei Tesla und eigentlich gehört mir der Bums und was soll das?
So wie so Uber-Fahrer immer sagen, einfach zustimmen, aber mal nachfragen.
Ja. So. Ja. Und dann so, ja, ach, die können alle nix und hier Tesla und so ist eh alles blöd, weil die haben immer noch so riesen Spaltmaße und so Quatsch. Also die kriegen ja ihre Autoqualität nicht hin. Und dann dachte ich mir so, boah, krass, das ist so die News so von 2000. Vielleicht 18, 19, 20 und irgendwann mal war es halt irgendwie nicht mehr relevant, glaube ich. Also jedenfalls habe ich das nicht mehr so mitbekommen.
Ja, auch nicht.
Und aber man gemerkt, so krass, der ist immer noch in seiner Weltansicht immer noch da, so in diesem Kontext stehen geblieben, was ja völlig fein ist. Da dachte ich mir so, ja, aber er hat ja wahrscheinlich selber nicht so ein Auto gehabt und zwar mal so nachgemessen, sondern das hat er einfach irgendwo aufgeschnappt. Das ist jetzt so seine Meinung zu dem Thema, was ja völlig legitim ist. Falsch, aber legitim. Und dann hatte ich noch ein anderes Erlebnis. Zwar habe ich so ein bisschen,
vielleicht nur ganz kurz dazu. Spannend ja als Elektriker. Ja. Man könnte ja denken, ey, das ist doch eigentlich dein Geschäft, wäre voll geil. Also irgendwie so für ihn als Elektriker ist doch eigentlich Hammer, wenn er ganz viele Wallboxen bauen kann und wenn es so voll in diese Richtung quasi geht. Aber irgendwie.
Der macht das auch, aber okay. Für sich selbst und so. Sagt, das ist alles Quatsch, ich fahre mein Diesel bis.
Spannend.
Aber das war so ein bisschen dieser Kontaktpunkt mit so. Story über ein Thema und dann einfach so abgespeichert als, das ist halt so. Und das war so sein Punkt. Und dann habe ich so dieser ganzen Social-Media-Bubble jetzt so wieder, gab's wieder so diesen Aufschrei so von wegen so, ja, wie kann es denn sein, dass halt irgendwie immer so Leute über das Gleiche erzählen, ne? Dann gibt's so verschiedene Perspektiven. Dann gibt's einmal diese Bot-Perspektive, so nach dem Motto, dass du bei Social-Media, insbesondere bei Twitter, manchmal diese Bot-Angriffe hast, wo einfach so Bots spawnen und die sagen einfach exakt das Gleiche und das sind Screenshots von so tausendmal die gleiche Nachricht. Und dann dachte ich mir halt so immer, ich dachte mir immer so, ja, das ist doch halt Quark, ne? Also es ignoriert die Leute doch, das hat doch keinen Effekt, so. Und dann fand ich aber auch wieder lustig, da gab es so, habe ich im Podcast gehört, so diese Kritik quasi an so ein bisschen der Medienlandschaft in den USA, dass sie halt irgendwie, die hatten so einen Spruch oder so einen Satz, den haben sie alle gleich irgendwie gesagt.
Da ging es irgendwie. Oder die Medien.
In dem Fall die Medien, aber es war das gleiche Prinzip, so dass halt einfach so, dann gab es so auf CNN, CNBC überall die gleichen, wie soll ich sagen, die Satzkonstrukte, so nach dem Motto, ich glaube, da ging es um Präsidentschaftswahl, da ging es um Biden und die haben alle gesagt, Biden is sharp as a tank oder so, irgend so ein Satz halt. Aber dieses sharp oder dieses, also ne, so gedanklich so voll so auf Höhe, die haben alle die gleichen Wörter benutzt. Und da dachte ich mir so, ja, okay, ergibt ja Sinn, so, weil wahrscheinlich haben sie es irgendwo eingekauft und also die News und dann halt weiterverarbeitet und so weiter.
So wie in Deutschland auch, ne? Da gibt es so ja auch hier die, wie heißt es?
DPA.
DPA, genau, Meldung, und so. Genau, und dann ist das halt die Headline, die veränderst du einfach so ein bisschen für dich quasi, ne?
Genau, genau. Und ich bin so, ja, okay, das ist irgendwie scheint das so ein Ding zu sein. Also irgendwer muss ja denken, es lohnt sich Bots zu machen und irgendwer sagt ja wahrscheinlich so, ja, cool, das ist eine coole Headline und so weiter. Und am Ende ist mir aufgefallen, okay, das ist ja irgendwie, manche Sachen werden ja super. Also die werden ja super, sagt man das, also die werden so sticky, also die kleben quasi in den Hirn der Leute fest und die häufiger wiederholt werden.
So und wie große Spaltmaße halt, und so, um den Bogen zu spannen
quasi. Ja, genau. Und dann dachte ich mir so, krass, ich habe irgendwie immer in meinem Leben, ich habe gewusst, dass das so funktioniert, und aber ich habe es immer massiv unterschätzt. Und warum ist das jetzt relevant? Und zwar ist mir letztens aber so aufgefallen im Arbeitskontext, weil mittlerweile sind irgendwie 40 Leute bei Maulisch und das ist jetzt irgendwie das 3-4-fache von dem, was es mal war vor ein paar Jahren. Und ich habe halt gemerkt, so, ich habe eine Präsentation gehalten und in der Woche darauf haben Leute quasi mit den Inhalten meiner Präsentation Gespräche geführt und argumentiert und die benutzt. Das habe ich nicht selber quasi gehört, sondern andere Leute haben mir gesagt, hey krass, das hat voll gut funktioniert, weil das, was du gesagt hast, was alle machen sollen, machen die und zitieren quasi das, was du gesagt hast.
Und witzigerweise im Wortlaut quasi so, ne, dann okay.
Mehr oder weniger, oder man weiß auf jeden Fall, wo es herkommt. So, und da dachte ich mir so, krass, es funktioniert. Und dann habe ich irgendwie gedacht, irgendwie auf der einen Seite fand ich das enttäuschend, weil eigentlich denkst du ja, jeder kommt ja mit seinen eigenen, also jeder kommt ja, also es war vielleicht einfach Selbstillusion zu glauben, dass man selber so ein bisschen immun davon ist und selber eigentlich seine ganze eigene Welt erschließt und sich seine eigenen Argumente überlegt und alles selber quasi. Ist es ja nicht, sondern man macht ja das Gleiche. Und da habe ich gemerkt, aber es ist so, in mancherlei Kontext, jetzt im Arbeitskontext, ist das die einzige Art und Weise, wie du quasi sicherstellen kannst, dass die Leute auf das gleiche Ziel hinauslaufen, indem du eine bestimmte Geschichte erzählst und sie wiederholst und immer wieder so ein bisschen den CNN-Reporter machst und sagt, ja, Willi ist sharp as a tank, so, oder was auch immer die gesagt haben. Und jetzt denke ich mir so, bah, wie dumm war ich eigentlich mein ganzes Leben, wieso habe ich das nicht schon viel mehr gemacht, wieso war ich immer so schlecht in Propaganda, aber es ist eigentlich voll gut, weil am Ende des Tages funktioniert es einfach, weil du machst etwas, gibst eine Geschichte vor und es gibt genug Leute, die es einfach übernehmen und dann quasi das tun. Und es ist gar nicht so im negativen Sinne von denken, oh, so manipulativ oder so, sondern eher als, hey, cool, du musst nicht drüber nachdenken, hier ist eine Story, die kannst du nehmen und einfach mit der quasi weitermachen.
Ist kurz Stopp? Kann ich kurz da rein?
Ja, klar.
Genau, nee, also, weil bei mir hängt die ganze Zeit nur der Gedanke im Kopf, aber ist das nicht quasi Lernen? Also ist das, also, weil ich habe das jetzt gar nicht so als super negativ gesehen. Klar, man kann das quasi auf beide Seiten spinnen, einmal mit einem negativen Touch und einmal mit was Positivem für die Leute sozusagen. Ne? Nehmen wir jetzt einfach mal den Gedanken mit, wir wollen uns auf die gleiche Idee für die Arbeit committen oder wir wollen irgendwie das gleiche Zusammenleben in der Schule, wir wollen die gleichen Werte und so. Und deswegen, ich habe das Gefühl, so, keine Ahnung, nimm die Handyregelung in der Schule. So, wenn die Leute dann wissen, ah, das Handy ist draußen, ah, der Lehrer geht vorbei, wenn, dann weiß ich, ich pack das Handy weg. So, der Lehrer sagt immer das Gleiche, hey, du weißt, der Schüler hat irgendwie, du kannst zum Sekretariat holen. Die Schüler können irgendwann schon selber sagen, ja, ich kann zum Sekretariat holen, so ungefähr. Das ist ja, weil das quasi immer wieder, selbst wenn es nicht getan wird, aber es gibt immer wieder Kontexte, wo genau das quasi gesagt wird oder zitiert wird oder du daran denkst oder wie auch immer. Das ist Beispiel 1, das mir so ein bisschen dazu einfällt. So, das ist ja so ein bisschen auch so, wie Lernen ist. Und im besten Fall ist es ja quasi was, wo du sogar sagst, hinter dieser Idee quasi stehe ich. Und der Ansatz im Pädagogikunterricht ist ja ganz häufig, das mache ich dir nochmal so transparent, jeder hat ja so seine subjektive Theorie, also dein Verständnis von Welt, so stand jetzt einfach, wenn ich dich zu irgendwas frage, gehst du dann mit deiner subjektiven Theorie sozusagen dran. Aber die besteht ja nicht aus, Willi naiv, leer von allem äußeren Einfluss, sondern das ist ja Willi, der schon ganz viel aus der Umwelt aufgenommen hat, sich selber Gedanken gemacht hat. Das kann man ja nicht trennen so richtig irgendwann mehr, sondern es ist ja dein subjektiver Blick. Jetzt gebe ich dir irgendwie eine Info, einen Text, eine Theorie sozusagen rein. Und die Aufgabe von mir ist es, aus meinem Verständnis, dass die diese Theorie in ihre subjektive Theorie einbauen, mit der abgleichen und quasi checken, okay, welche Teile von dieser Theorie nehme ich mir, welche finde ich spannend, welche baue ich quasi bei mir ein in mein Verständnis, welche lehne ich bewusst ab und sage, das ist irgendwie Quatsch für mich. Und so habe ich dann eine neue subjektive Theorie quasi entwickelt und kann eine Klausur schreiben, kann eine Meinung zu XY quasi haben. Und das ist doch aber eigentlich das, wie alles funktioniert, also nicht wie alles, aber wie so Meinungsmache und wie Lernen sozusagen funktioniert, weil Influencer machen ja ein ähnliches Ding, oder? Und das ist ja dein Job, was du dir quasi anguckst, so, ne? Mir fällt noch einmal schon ein, so ganz häufig im Alltag habe ich deine Stimme im Ohr, wenn ich Dinge lese wie, keine Ahnung, Atomkraftsachen, wenn ich Dinge, also ne, wenn ich diese ganzen Themen quasi im Blick habe, wo ich, also völlig neutral gemeint, wo ich dich seit anderthalb Jahren quasi im Ohr habe und immer die gleichen Sachen gehört habe, die ja nicht besser oder schlechter wurden oder keine Ahnung was, aber ich habe jetzt quasi dich in meinem Repertoire im Kopf und habe quasi so ein bisschen den kleinen Willi, der mir auf der Schulter sitzt und sagt, ja, guck mal, das ist auch eine Perspektive da drauf. So, und jetzt ist natürlich die Frage, die Aufgabe ist dann quasi, dass ich das dann nicht einfach nur reproduziere und dann sage, ah, guck mal, Chiara, es ist doch so und so, sondern dass ich dann sagen kann, hey, guck mal, Willi hat den Take dazu, daraus nehme ich mir im Zweifel vielleicht das und das, das ist so ein bisschen meine Meinung, das lese ich irgendwie da und dann entwickelt sich so meine Meinung. Und habe ich es richtig verstanden, dass seine Kritik jetzt quasi wäre, wenn man das so ein bisschen, oder ist ja eigentlich gar keine Kritik, ne? Also du hast auch festgestellt, dass das einfach so reproduziert wird im Prinzip.
Ich glaube, ich hab einfach, mein Bauchgefühl hat mir immer gesagt, haben mehr Menschen zu mehr Themen ihre subjektive Meinung schon gegeben. Mhm. Und ich hatte wahrscheinlich die Annahme, dass ich glaube einfach, dass ich dachte, dass mehr Menschen einfach über mehr Themen irgendwie durch den Prozess schon durch sind. Weil ich angenommen habe, dass die ähnlichen Informationen tagtäglich ausgesetzt sind. Im Arbeitskontext zum Beispiel habe ich halt angenommen, naja, bin ich der Einzige, der diesen Chat gelesen hat. Ich bin der Einzige, der dieses Interview gesehen hat und so weiter und so fort. Mhm. Und daher dachte ich halt so, naja, aber wenn ich das so für mich reflektiert habe und zu meiner Theorie gekommen bin, ob sie jetzt war es oder nicht, dann gehe ich einfach davon aus, dass alle das durch haben. Also ich habe ja immer so diese Erwartungshaltung gehabt, so nach dem Motto, natürlich ist das so und so, weil wir haben ja alle diesen Input gehabt. Aber dann ist mir aufgefallen, ah, krass. Ist aber nicht so. Insbesondere halt natürlich, und das ist die andere Take, ist natürlich so ein bisschen auch die Frage, naja, was für Input haben denn andere? Insbesondere jetzt, wo die Firma wächst und immer mehr Leute dazu kommen, haben ein paar den Luxus quasi so in die Vergangenheit gucken zu können und haben über 3 Jahre Informationen gesammelt und ihr Modell quasi der Welt so modelliert und gebastelt und verändert. Und manche kommen halt frisch dazu. Und dann ist mir aber aufgefallen, so, beim anderen ist es so, die sind ja schon lange dabei, aber die haben einfach nie, also die haben diesen Input ganz anders genommen und was anderes draus gemacht. Mhm. Und das ist ja auch fein, aber dann denke ich mir, okay, wie mächtig es doch ist, wenn man einfach sagt, hey, hier ist meine Geschichte quasi, die ich so erzählen kann über die letzten paar Jahre. Und hier ist, warum ich das und das glaube, gar nicht so sehr auf hier lernen, sondern einfach nur, hier ist was und Leute nehmen das und benutzen das. Jetzt, ob sie reflektiert haben, ich weiß ich nicht. Mhm. Ob sie ihre eigene Version draus gemacht haben, weiß ich auch nicht. Aber es ist wie so ein Instrument, was du jemandem gibst und die Personen nehmen das, machen was damit und es hilft denen. Mhm. Und ich habe halt immer den Einfluss unterschätzt, den das hat. Insbesondere halt, wie gesagt, dann, wenn eben neue Menschen dazukommen und wenn eben die gar nicht den gleichen Input haben konnten. Und warum auch immer habe ich das unterschätzt. Ich kann dir nicht sagen, warum. Aber jetzt merke ich halt, wie fundamental wichtig das einfach ist. Und wie gesagt, wie einflussreich und mächtig das einfach dieses Instrument ist. Sag, hier ist eine in sich stimmige Geschichte, die kannst du übernehmen. Mhm. Und ob die Geschichte ist, Tesla baut immer noch Autos mit komischen Spaltmaßen, oder ob die Geschichte ist, du bist am erfolgreichsten im Influencer-Marketing, wenn du lange Beziehungen mit Influencern einhältst. Aber die Geschichte ist das, was zählt. Es geht gar nicht so sehr um die, hier ist der Beweis für das, oder hier ist Datenlage XY, hier ist jenes und eher. Es geht einfach nur darum, kann man sich das merken.
Mhm.
Und das, ich, ja. Stimmt es.
Mhm. Ja, das ist ja eigentlich eine ganz schöne Erklärung, aber auch für unsere letzten Podcasts immer, wo es irgendwie so ein bisschen in Richtung Politik-Sachen ging, wo wir auch dann immer in die Richtung gekommen sind. Irgendwie ist es, also irgendwie haben wir dann auch irgendwann so gesagt, ja, irgendwann ist es halt einfach, es sind ja Meinungen sozusagen. Es gibt nicht die eine Wahrheit sozusagen dann irgendwann mehr, sondern du kannst die Leute stundenlang diskutieren lassen, die werden keinen Konsens finden, weil es nicht irgendwie, weil es nicht um dass den Fakt geht, an dem sie sich reiben, sondern es geht mehr um die Perspektive auf ein Thema sozusagen. Und das ist ja genau das, was wir gerade sehen, was stimmige Geschichten sind. Ich merke das ja bei mir gerade selber, dass ich bis gestern die Geschichte geglaubt habe sozusagen, aber die ja auch sinnig war, dass in Frankreich die rechte Partei, die von Marie Le Pen quasi, dass die krass gewinnen wird, weil die im ersten Wahlgang krass abgeräumt hat. Das heißt, die Geschichte macht irgendwie Sinn. Wir hören immer von diesem Rechtsruck in Europa, auf der Welt und so weiter und so fort. Dann passt das total stimmig rein. Und oh Wunder, gestern super crazy, das von dir.
Haben die nicht gewonnen?
Immer wieder zitiert Zendel, komplett nach links ausgekippt und es ist quasi die komplett linke, also so linken Bündnis quasi, ist an Platz 1. So
Bündnis Sarah Wagenknecht
quasi. Nee, es ist, ich konnte es nicht so ganz, also es ist also wohl ein Zusammenschluss aus Grünen, einer Extremlinken und so der Mittellinken. Also es, für mich klang das ein bisschen wie so SPD-Grüne und die Linke tun sich zusammen, damit die Rechte nicht so stark ist. Aber das ist Halbwissen. Also es ist nur auf jeden Fall, es ist nicht nur die Extremlinke oder so. Also, aber deswegen ist auch nicht so ganz klar, weil ich erstmal so, hey, voll cool, wir haben quasi, also irgendwie ist das dieses Rechte sozusagen, also was ja auch in den letzten Wochen so rassistische, antisemitische quasi Aussagen von diesen Parteimitgliedern kam, die sind nicht gewählt worden, sondern die sind auf Platz 1, die Linken, wer auch immer das jetzt sein mag, können wir gleich mal kurz drüber sprechen. Und die Mitte ist quasi auf Platz 2 und
Mitte ist Macron oder was?
Genau,
oder
Mitte ist Macron. Die heißen, ich weiß nicht, ob die alle eigene Namen haben, die haben so ganz komische Rassemblement National, bla, National, keine Ahnung. Und Macron Mitte quasi und Le Pen quasi auf Platz 3, aber die sind relativ knapp. Und Le Pen und Macron haben trotzdem hart gedumpt, Le Pen hat trotzdem krass gewonnen im Vergleich zur letzten Wahl.
Aber nicht so krass, wie man gedacht hätte.
Genau, nicht so weit, wie man zur ersten Wahlrunde quasi hätte denken können. Und das heißt, und in UK ist es ja ähnlich passiert. In UK ist ja auch nicht die rechte Partei sozusagen gewählt worden, sondern auch irgendwie was Gemäßigteres. Das ist jetzt schon irgendwie eine Woche her oder so, glaube ich. Das habe ich jetzt nicht mehr so ganz auf dem Schirm.
Warte mal, ist der Dings weg? Wie hieß denn der nochmal?
Ja, es ist ein... es ist jetzt, wie gesagt, schon eine Woche. Ich bin nicht ganz sicher. Ich weiß nur, dass ich das mir angeschaut habe und mal auch ein bisschen mehr reingelesen habe, dachte mir so, hey, cool.
Ja.
Irgendwie ist das eine Gegenbewegung. Zu dem, was die Geschichte, die ich mir und die so Sinn gemacht hat die letzten Monate, das letzte Jahr, so diese Angst vor dem Rechten sozusagen, hat gerade nicht eingetroffen. Aber man muss trotzdem dazu immer noch sagen, die rechten Parteien haben trotzdem krass gewonnen im Vergleich zu den Stimmen davor.
Ja.
Weswegen jetzt auch so die warnenden Stimmen sagen, ja, das ist im Prinzip gerade nur noch, das ist nur so ein Anlauf nehmen im Prinzip. Nur weil es jetzt diese Wahl noch nicht geschafft ist, heißt das nicht jetzt auf einmal, das Pendel, das du mal damals so ein bisschen eingebracht hast, ist jetzt auf einmal ins Linksextreme gependelt oder so, sondern nee, die Rechten, also es wird gerade so die letzten Methoden genutzt, weil zum Beispiel, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass wir es eigentlich ganz cool fänden, wenn die anderen Parteien es hinkriegen würden, dieses Spiel, was diese polemische Rechte sozusagen macht, indem sie einfach gute Geschichten erzählt, wenn sie das irgendwie mitspielen auf eine coole Art, wie auch immer, ob die Art jetzt cooler, weiß ich nicht, aber in Frankreich war es jetzt wohl so, dass irgendwie ein Kandidat auch zurückgezogen hat, damit der quasi nicht, damit die Stimmen der Linken sozusagen nicht aufgesplittet werden, sondern damit die quasi auf diese Linke sich fokussieren, damit die im Vergleich zu Rechten mehr gewinnen und so. Das heißt, die haben schon jetzt quasi so demokratisch taktiert, so wirkte es ein bisschen, um so die letzten Mittel irgendwie zu ziehen. Das heißt, es ist irgendwie gerade noch so ein bisschen verhindert in irgendeiner Form und wie auch immer. Ich wollte gar nicht vom Thema abweichen. Ich wollte nur sagen, das sind aber ja genauso Geschichten, die gerade passieren und die irgendwie stimmig sind und auf einmal merkt man, es gibt auch andere Geschichten. So irgendwie funktioniert es gerade, also existiert die Geschichte ja trotzdem, die man dann immer so auch reproduziert hat, weil ne, man hat so seine kleinen Punkte gehabt, wo man sagt, ja, daran merkt man das ja. Und es gibt aber auch immer noch Gegengeschichten, vielleicht.
Ja, ich finde, das ist im Moment wie soll ich sagen, ich finde, Politik ist gerade so aufgeheizt, weil eben die Geschichten so, wie soll ich sagen, ich habe das Gefühl, Geschichten werden ja umso extremer, je mehr auf dem Spiel steht. Und was, ja. was also so das wäre jetzt meine Geschichte, die ich erzähle. Und ich habe aber das Gefühl, dass gerade wie soll ich sagen, es wird halt nicht mehr es wird mit harten Bandagen gekämpft, so auf allen Seiten, weil auch gerade Deutschland weiß man, okay, nächstes Jahr ist es soweit. Und ich habe das Gefühl, so, wenn ich so, es ist einfach nur, ich guck mittlerweile bei Twitter nur noch den also nicht mehr den For You-Feed, sondern nur noch den, wem folge ich Feed. Mhm. Weil das andere ist wie so ein Gemetzel, so nach dem Motto. Ja. Ne? Gerade jetzt, wo diese ganzen Sommer-Interviews waren und so, da wird komplett einfach auseinandergenommen, so nach dem Motto, werden halt Sachen über, also alle Parteien sagen Sachen übereinander, wo ich mir denke, yo, habt ihr doch sowas wie so. Also, ist das noch Fair Play oder sind wir hier bei Spanien? Einfach mal so dich an der Hüfte festhalten und zu Boden ziehen. ja, also, das war so mein Eindruck, um jetzt noch ein bisschen Fußball wieder raufzukriegen. Ja. Ist brutal. Brutal.
Ja, absolut. Das, ja, würde ich total zustimmen, war ja auch im Zuge dieser Debatte mit Biden und Trump und so weiter und so fort. Ich habe jetzt nur irgendwie, da habe ich jetzt nur irgendwie mitbekommen. Deswegen wundert es mich, dass du gesagt hast, irgendwie der wird irgendwie gelobt im Sinne von, er ist irgendwie so scharf, weil ich jetzt nur irgendwie gelesen habe, dass selbst die sozusagen die neutraleren Medien, die nicht jetzt, also nicht Fox News sozusagen sind, dass die auch alle sagen, yo, Biden ist oft zu alt. Also die haben den quasi jetzt auch so aufgegeben und da ist die Geschichte jetzt quasi einfach gerade, Biden ist alt und Biden ist alt und Biden ist alt. Es geht quasi gar nicht mehr um irgendwas, sondern es ist die Geschichte gerade quasi, Biden ist zu alt. Und Trump zum Beispiel ist ja dann auch so, dass der sich jetzt ja so eine Geschichte, der ist ja, könnte dann vielleicht sagen, ein Meister des Geschichtenerzählens, der erzählt jetzt die Geschichte des, dass die gibt auch die T-Shirts jetzt, I vote the felon quasi. Also ne, ich vote halt den Straftäter sozusagen. So,
der spielt
ne?
das auf sein.
Genau, das ist jetzt die Geschichte. Ich bin der Straftäter, so, go vote for me, ist meine Story, okay. Und dann ist irgendwie egal, was da alles so entwickelt wird, weil ich bin ja der, ist ja egal, ich bin ja der Felon, so, das ist sehr spannend, das sind Geschichten, ja. Ich finde das eigentlich ganz, ganz schönes Bild.
Cool ist halt, das ist wie so eine Art Charaktertest manchmal. Du bist auf der Grillparty, der hält sich zu irgendeinem Thema. Ja. Und man, das ist immer so lustig, wie schnell manche Menschen halt einfach so sich selber entlarven, als eben nur, ich sag so wie eine Art, wie so eine Kassette, die man abspielt mit irgendeiner Geschichte, die gar nicht ihnen gehört. So, ne? Ja. Wie das mit diesem Tesla-Ding, wo ich mir denke, ja, Bro, sei ehrlich, ne? Das hast du irgendwo mal aufgeschnappt und das ist so dein Weltbild und jetzt erzählst du es wieder und wahrscheinlich aus, also mit so ein bisschen der Intention, so, hey, guck mal, ich weiß, was abgeht. Und ich will gar nicht wissen, wie man selbst, wahrscheinlich ist man selbst wahrscheinlich genauso schuldig wie alle anderen, dass man halt selbst die ganze Zeit einfach nur wie so eine kaputte Schallplatte kriegt und sagt, ja, guck mal hier, ja, guck mal hier.
Ja, ich glaube, genau, der Illusion muss man sich halt hingeben. Dass, ne, ich glaube, manche können das vielleicht irgendwie rhetorisch cleverer verpacken oder wie auch immer. Aber im Prinzip haben wir ja alle unsere Informationsquellen. Und wenn wir uns über so Themen unterhalten, die nicht uns direkt betreffen, also immer wenn wir über Amerika reden, sozusagen, wir beide oder so, ne, ist es ja immer eine Reproduktion, also vielleicht noch eine Verarbeitung, aber der Reproduktion von Inhalten, die wir quasi aufgenommen haben, so, ne, und ich merke das manchmal, wenn ich mit Chiara zum Beispiel, ne, wir hören oft irgendwie ähnliche Podcasts und so, und dann ist es so witzig, weil dann sagt sie manchmal so im Auto so, boah, mir ist letztens aufgefallen, dass, und ich bin so, hä, das ist dir nicht aufgefallen? Das haben wir im gleichen Podcast irgendwie mal gehört. Das war doch da und da. Das hat doch der und der gesagt. Ja, und so, ah, stimmt. Das heißt, das ist manchmal sogar selber dann schwer zu unterscheiden, was ist eigentlich noch meine Erfahrung oder was ist die Erfahrung der Leute, die ich so täglich zuhöre. Das passt auch. Ich habe gerade beim Klettern so irgendwie Podcast auf den Ohren gehabt und habe so gemerkt, wie ich dann so denke, also natürlich, also ja, gleich einzuordnen, als würde man so mit Kumpels gerade klettern gehen. So, weil man hat dabei so Gespräche, aber du nimmst ja selber nicht am Gespräch teil, sondern du hörst einfach nur so Inhalte beim Klettern irgendwie. Mhm. Und wer bin ich, der jetzt auf einmal in, weiß ich nicht, im halben Jahr dann sagen kann, ah, das war mein cleverer Gedanke beim Bouldern oder, ja, ich habe halt einfach einen Podcast dazu gehört. Und ich glaube, sehr oft ist die Antwort, ich habe halt einen Podcast dazu gehört oder so.
Ja,
und nicht,
ja,
ich hatte den Geistesblitz so.
Nee. Ja, manchmal hast du so Momente, wo dir Sachen so klar werden, wo du denkst, ja, das war ein cooler Anstoß, da habe ich das irgendwie mal aufgeschnappt und dann wenn du Glück hast, hast du ein paar Sachen zusammengepackt und dann kommt was für dich Neues bei rum.
Ja, meistens, wenn du es dann auf deine Arbeit überträgst, so wie bei dir jetzt so, ne? Wenn man so das Gefühl hat, so, okay, jeder weiß schon immer, ne? Man weiß irgendwie, dass Leute Dinge reproduzieren und dass es mächtig ist, Dinge zu wiederholen, gerade wenn man in einer hohen Position sozusagen irgendwie ist, dass Leute das wiederholen. Aber jetzt hast du es quasi verknüpfen können mit deiner Arbeit, weil du es am eigenen Leib quasi gemerkt hast, wie vielleicht erstmal merkwürdig das Gefühl ist, wenn Leute auf einmal Dinge wiederholen, die du eigentlich gesagt hast und denkst so, bin ich jetzt so wichtig? Bin ich jetzt Influencer? Bin ich jetzt hier Meinungsmacher? Muss ich jetzt aufpassen, was ich sage, weil Leute das irgendwie reproduzieren? Könnte ich mir vorstellen, dass man dann solche Gedanken irgendwie hat. Das ist ja als Lehrer ganz ähnlich. Dann denkst du manchmal so, ja, das habe ich wirklich letzte Woche gesagt. Das war dumm. Vergesst das.
Ja, und auf der einen Seite ist es das, dass man sich dann wirklich fragt, oh, muss ich jetzt wirklich aufpassen oder jetzt muss ich halt noch mehr drüber nachdenken, wie ich Sachen sage, weil meistens ist ja dann sowas wie Ironie und Sarkasmus nicht so gut, weil verstehen die Leute das, bla.
Fünftklässler verstehen das nicht, kann ich hier schon mal sagen. Meistens.
Und gleichzeitig denke ich mir dann so, ja, interessant. Wie soll ich sagen? Das ist so Konkurrenzkampf der Geschichten dann. Also wenn man jetzt darüber nachdenkt, so, okay, was man selbst glaubt ja, man hat irgendwie es verstanden. So, und alle anderen liegen falsch bei bestimmten Themen. Und das ist halt die Frage, was macht man dann? Ne? Ist man aktiver Geschichtenerzähler oder ist man halt eben, behält man so die Geschichte für sich, schreibt es in ein Tagebuch und hofft aufs Beste? Und das ist ein Gedanke, den ich hatte, einfach so nach dem Wort, was macht man, also jetzt gar nicht im Arbeitskontext, sondern allgemein, ne? Inwiefern lohnt es sich, ist es wichtig, Teil dieser Diskussion zu sein und Geschichten quasi mit beizusteuern oder halt auch zu die Banken und zu sagen, hey, das ist Quatsch, so ein bisschen, also nach dem Wort, welchen Wert hat es denn, wenn man Community Notes bei Twitter mitgestaltet und so weiter und so fort und ich habe da keine Antwort drauf, aber es war einfach ein Gedanke, den ich hatte, so nach dem Motto, was, also jetzt, wo die Erkenntnis da ist, ne, so nach dem Motto, wie mächtig das ist, sein kann, was macht man mit der Information?
Ich glaube, es ist halt immer auch sehr kontextabhängig, wie mächtig man ist sozusagen. Ja. Ne? Also weil wir beide jetzt mittlerweile in unserem Job haben wir eine relativ mächtige Rolle sozusagen. Also weil bei mir sind die Leute gezwungen, mir zuzuhören, das ist halt Schule, so in irgendeiner Form. So, ne? Und bei dir, du bist mittlerweile, hast irgendwie eine gewisse Reputation, du hast eine gewisse Stellung im Unternehmen sozusagen. Das heißt, qua Stellung sozusagen hören die Leute die Dinge, die man sagt irgendwie und hinterfragen die vielleicht weniger. Was, wie du richtig, also wie du auch gesagt hast, ne, was vielleicht dann eben auch ein Anschluss sein sollte, okay, man muss sogar nochmal drüber nachdenken, was man so macht. Aber gleichzeitig kann es ja sein, dass wir in einem anderen Kontext, also bin ich halt der letzte Quatschkopf. Also da, wir waren gestern mit einer Freundin vom Kumpel klettern und die meinte auch nur so, ah, so sind also Lehrer privat. Hätte ich das mal früher gewusst, das ist ja merkwürdig. Ich war so, ich bin halt ein 14-Jähriger im Körper von einem mittlerweile 32-Jährigen, was soll ich machen? So, das ist halt, aber da haben wir gemerkt, gut, das sind halt verschiedene Rollen, die man dann irgendwie ausfüllt in der Form. Aber einen Gedanken hatte ich gerade noch. Saßen wir nicht auch zusammen in London in deiner Vorlesung mit hier so Emotional Market Gedöns, Kirchen und so? Und sind nicht Aktien-Stories nicht auch zum großen Teil Geschichten?
Komplett.
Oder? Das ist ja genau das, ne?
Das,
ja,
das war auch eins der Dinge, die jetzt in den letzten Wochen halt sich geändert haben, als im speziellen Beispiel Tesla, wo es immer hieß, ja, oh, Katastrophe, China funktioniert nicht, alles ist kaputt, das Thema ist gegessen, ab jetzt zurück zu Benzinern. Und in den letzten paar Wochen hast du gemerkt, wie auf einmal die Geschichte sich ändert zu, hey, könnte doch vielleicht spannend sein, was da mit den Robotaxis kommt. Und da merkst du halt so, wie auch da, man sollte ja meinen, so Analysten und Banken und so, die halt zum Job haben, selber zu denken und ihre Meinung aufzuschreiben, dass die quasi nicht anfällig sind für so kurzfristige Schwankungen von so Perspektiven, aber gerade die sind somit die, soll ich sagen, diejenigen, die am meisten so schwanken, was das angeht. Und da kommt eine Analyse vor einer Woche, die sagt, ja, das war's, Tesla ist am Arsch. Und eine Woche später, ja, wir haben unser Preisziel erhöht, weil, und dazwischen hat sich informationstechnisch nichts geändert. Und dann merkst du halt so selbst die, und das ist so ein bisschen die Erkenntnis in der Hinsicht, dass du sagst, ah, die Experten sind in dem Bereich, die eigentlich am wenigsten schwanken sollten, was ihre Meinung angeht, schwanken sehr doll. was bedeutet das über deren entweder Motivation, Incentive und dem, was sie eigentlich tun, und was bedeutet das über deren Expertentum? Jetzt kannst du entweder sagen, entweder sind sie gar nicht so sehr Experten, wie sie glauben zu sein, weil am Ende des Tages blabbern sie nur irgendwas nach, was andere blabbern. Oder du sagst, naja, deren Motivation ist es gar nicht, deren eigene Realität in Text zu packen und sagen, hier, das ist meine Analyse, sondern deren Aufgabe und Incentive ist es eher zu sagen, was ist jüngst passiert, wie ist gerade das Sentiment,
ja, ich glaube,
und
ja.
Ich gucke, dass ich Teil dieses Sentiments bin, damit ich nicht angreifbar bin. Was irgendwie deren Zweck ad absurdum führt, weil dann brauchst du sie faktisch ja nicht mehr. Weil im Grunde genommen sie noch rückwärts gerichtet sind, sage ich, ich fasse die letzten zwei Wochen zusammen. Ja. Aber so fühlt es sich an. Und jetzt ist die Frage, sind sie gar nicht so Experten oder sind sie einfach nur super, wie soll ich sagen, eingeschüchtert und halten sich super passiv und defensiv und machen nur eine Rückschau. Aber dann ist halt die Analyst-Idee halt total dämlich. Und ja, das ist spannend, weil ja, ergibt nicht so viel Sinn, wenn man für sich selber mal kurz eine Geschichte spinnt.
Ja, genau. Ich finde das irgendwie sehr schön, weil das, wie ich finde, diese Gedanken, so das letzte Jahr Podcast so ein bisschen ja auch zusammenfassen, das ist einfach, dass wir auch viele verschiedene Geschichten hier eben reinbringen. Und ne, wir hören jeden Tag unterschiedliche Geschichten. Wir haben letztes Mal auch gesagt, ne, du hast eher so ein bisschen die amerikanischen Geschichten, die du hörst, quasi ich dann eher so die aus dem deutschen Raum oder so, ne? Und dann vergleicht man hier und merkt, irgendwie. Aber es geht doch um die gleichen Sachen und die Fakten sind doch eigentlich die gleichen. Aber warum erzählen Leute unterschiedliche Geschichten über die gleichen Fakten sozusagen? Und das ist ja ganz spannend. Das ist ja auch interessant, weil genau wie du kannst ja als Unternehmen beim Aktienmarkt sagen, hey, unsere Zahlen sind doch mega geil, wenn alle die Geschichte erzählen, du bist scheiße, verlierst du. Du kannst sagen, hey, unsere Partei hat voll das geile Wahlprogramm, wenn alle die Geschichte erzählen, dass du scheiße bist, verlierst du die Wahl, so ungefähr. Oder wenn Leute sagen, ey, wir haben die geilste Geschichte, dann wählen die uns, weil die irgendwie konsistent und stimmig ist, auch wenn die an der Realität vorbeigeht, die beste Geschichte gewinnt und nicht der coolste, der werthaltigste, der faktenbasierteste. Das ist nicht das, was irgendwie den Wahlsieg im Endeffekt sozusagen einbringt. Und das ist das nicht quasi auch dann so ein bisschen eine Definition von sozusagen Populismus? Also gar nicht, um es negativ zu meinen, sondern so neutral, so was will das Volk so für das, also Populismus ist ja quasi so für das Volk, und was kann das Volk gut rezipieren quasi? Geschichten, so. Ich bin ja auch überfordert, wenn er mir jetzt 1000 Statistiken vorlegt zu irgendeinem Thema, ich brauche ja auch eine runtergebrochene Sache. Und wie betreibt man Politik für 80 Millionen Menschen? Naja, indem du Geschichten erzählst, die möglichst stimmig, möglichst ehrlich sind im besten Fall. Aber vielleicht auch nicht, so.
Das Klügste, was du ja machen kannst, was irgendwie super fies ist, aber super gut funktioniert, ist, wenn du das dann bis zu Ende spielst, dass du einfach so Dinge tust, wie zu sagen, dass du einfach Geschichten darüber erzählst, wie wenn du bestimmte Dinge denkst, kommst du damit in eine, also bestimmte Richtung. Wenn ich jetzt das wird ja oft, das, was mir aufgefallen ist, wenn du versuchst, so quasi dich politisch so zu navigieren durch das aktuelle Umfeld, dann wirst du von allen Seiten immer in die Extreme gezogen. Sondern du denkst zum Beispiel, ja, ich find's voll gut, dass es jetzt Wärmepumpenzulagen gibt, und schon keult dich der eine von der einen Seite, sagt, ja, du bist voll der Linke, so. Okay, Entschuldigung. So, dann sagst du, ja, ich finde Atomkraft gut. Dann sagst du, oh, das finden nur die Rechten gut. So. Aber du kannst kaum noch irgendeine Position denken und nicht automatisch dich fragen müssen, oh, scheiße, haben das die auch, ist das die gleiche Geschichte, die das eine Extrem oder das andere Extrem erzählt hat? Das heißt, man ist sowieso auf so einem Minenfeld und so und muss ständig halt, und das ist ja das Absurde, dass du quasi einen einzelnen Gedanken direkt mit einer politischen Bewegung dann verknüpfst und sagst, oh, wenn ich jetzt bei diesem Thema jetzt auch nur, weiß ich nicht, in irgendeine Richtung denke, bin ich automatisch entweder ganz extrem links oder ganz extrem rechts. Und das ist das, was
weil die also gleiche Geschichten quasi erzählen quasi, ne? Also weil die Geschichten dann auf einmal zwischen, also Teile der Geschichte übereinstimmen sozusagen, ne?
Ja, weil die Geschichten auch so ein bisschen teilen, also die Bevölkerung. So nach dem Motto, es gibt halt diese eine Geschichte, die sagt, weiß ich nicht, alle, die so denken, oder diese automatisch der Ecke und die andere Geschichte. Und das ist jetzt das Absurde, weil es die gleichen Geschichten teilweise sind, aber die in beide Extremen zutreffen. Aber die claimen dann für sich so, aber ja, warte mal ganz kurz, wenn du aber das denkst, bist du automatisch ein was auch immer. Und das ist halt das Perverse an der ganzen Geschichte ist, dass die Geschichten quasi bewusst immer so trennen. So nach dem Motto, das sind wir und das seid ihr. Hm. Und was ja natürlich ist, weil du ja sagst, du willst dich auch von den anderen abgrenzen. Du willst ja, der Politik musst du ja auch gucken, dass du halt dich definierst und sagst, hier, wir sind das. Das heißt, du erzählst crazy Geschichte im Zweifel, sagst ja, und alle, die Geschichte nicht glauben, das Gegenteil von der Geschichte glauben, sind automatisch die anderen. Und das ist halt das, was gerade, ich finde, das piekt so ein bisschen. Das siehst du in allen Situationen, beim Fußball auch, ne? So, da streiten sich die Leute bis aufs Blut. Also was ich bei Instagram so gesehen habe in den Stories, ne, bei den Türkei-Spielen, ne, wo dann einmal, ne, so, die Leute, also aus allen politischen Lagern haben sich getroffen, um sich gegenseitig zu sagen, wie behindert sie alle doch sind, weil sie das auf die Art und Weise interpretieren oder deuten oder sehen. Mhm. Und das war so ein Beispiel, wo ich dachte, Leute,
chillt. Ja, da ist ja die spannende Frage, finde ich. Aber ist es nicht nur im Internet quasi so ein bisschen der Punkt? Weil ganz häufig besprechen wir ja hier Dinge, genau, wo man so denkt, wo das Internet brennt und in der Realität juckt's keinen oder die Leute sind irgendwie so entspannt. Also, ne, zum Beispiel jetzt gerade das mit diesem Wolfsgruß-Gedöns da im Türkei-Kram. Habe ich in meinem Pedal-LK eine Schülerin gefragt, die irgendwie deren Familie aus der Türkei kommt, war so, ey, kannst du mir das mal kurz einordnen und mir erklären? Weil manchmal ist ja so, deutsche Medien sind dann so ein bisschen, die finden dann die Türken doof und dann schreiben die so negativ, aber irgendwie wird der trotzdem von der UEFA gesperrt, also ist da vielleicht doch mehr dran und keine Ahnung was. Und nicht, als wäre sie jetzt die große Expertin, die hat auch gesagt so, ja, keine Ahnung so richtig, ehrlicherweise, aber irgendwie hat sie dann so ein bisschen was dazu gesagt, wo ich jetzt auch nicht dachte, dass das jetzt, also, wie soll ich sagen, das war jetzt nicht die große Expertenmeinung oder sonst irgendwas, aber es war einfach nur so ein, ja, so ist es, so und so ist es irgendwie. Und ist ja nicht so, als wären Leute im Kurs aufgestanden hätten gesagt, hä, wie kannst du das so und so sehen und so. Im Internet wäre ja genau das passiert. Wenn ich jetzt im Internet der Person getwittert hätte so, hey, kannst du mir das mal kurz erklären? Die hätte was erklärt. Dann wären 8 Leute aufgestanden, hätten da reingeschrien sozusagen. Und das finde ich, das macht mich immer noch so ein bisschen glücklich, wenn ich dann auch irgendwie, wenn ich mit meinen Eltern dann nochmal irgendwie so ein Thema dann habe, was wir hier im Podcast hier besprechen und wo wir dann so ein bisschen die Internetmeinungen austauschen, dann denke ich immer so, ah ja, euch juckt es gar nicht oder ihr kriegt das gar nicht mit. Ja, ist eigentlich ganz schön. Also ist ja eigentlich auch vielleicht gar nicht so doof, dass nicht die ganze Welt brennt. Was ja auch mit dieser Rechtsruckgeschichte jetzt vielleicht eben auch UK und Dings so ein bisschen zeigen könnten, so, ne, wenn man das Internet liest, genauso wie jetzt, ne, wenn man das Internet liest, gewinnt ja Trump zu 100%. Dann gibt's aber wieder quasi Stimmen, die dann irgendwie sagen, ja, aber warte mal ab, keine Ahnung, ob es wirklich dann so sein wird und so, ne. Aber man glaubt irgendwann auch die Geschichte, wenn man sie häufig nur hört, auch wenn man sie quasi nicht haben will, sozusagen. Trotzdem hat man irgendwann die Geschichte im Kopf, ja, okay, Trump wird gewinnen. Und wenn das genug Leute glauben, dann gewinnt er natürlich auch irgendwie so, ne. Und das ist so ein bisschen die Frage.
Ich meine, das Internet ist ja auch der Ort, wo Leute sich finden, die Bock haben auf irgendwelche Themen. Ne? Und, und das Geile ist halt, oder was heißt das Geile? Fakt ist ja, das machen die Leute immer unterschiedliche Motivationen, halt eben so Diskussionen quasi anzuzetteln. Und im Grunde genommen, diejenigen, die sagen, hey, ich äußere mich jetzt kritisch zu dem Thema und die bekennen halt irgendwie Farbe, die kriegen ja auch entsprechend halt Aufmerksamkeit ohne Ende. So. Und das heißt, klar, im Alltag interessiert es dich vielleicht nicht und du sagst ja, ja gut, was werde ich jetzt hier im Klassenraum jetzt anfangen, eine Debatte darüber zu führen, ob das jetzt okay war oder nicht. Aber die Leute, die es dann interessiert, die Bock haben, diese Debatte zu haben oder die einfach sagen, ich brauche die Aufmerksamkeit, die tummeln sich halt dann und im Grunde genommen hast du ja immer noch diesen Effekt, dass halt so viele Leute konsumieren und so wenig Leute produzieren. Das heißt, diejenigen, die halt einfach Bock haben auf so ein bisschen, so die Bock haben, in die Arena zu gehen und Gladiator zu spielen, so bei ihrem Herzensthema, die schlachten das halt auch aus und die holen sich dann die Aufmerksamkeit und die werden auch provozieren und die werden auch irgendwelche Meinungen dort verbreiten, ob es jetzt dazu dient, ihre eigene Meinung zu repräsentieren oder ob es dazu dient, einfach Klicks zu generieren. Das passiert einfach in alle Richtungen. Und das ist halt, wie soll ich sagen, die Sache ist halt, dass du dann diejenigen, die das dann anschauen, immer wieder zum gleichen Punkt kommst, nämlich zu sagen, oh, muss ja ganz schlimm sein, dieses Thema. Das muss man ja irgendwie, also wenn sich jemand schon so krass aufregt oder so extrem äußert, dann muss das ja echt ein wichtiges und brennendes Thema sein. Und das ist der Eindruck, mit dem du dann dein Handy abends ausmachst und dann schlafen gehst auch da, ne, ist es halt, und das ist das, was ich zum Beispiel jetzt gerade bei Twitter so cool finde, ist, bei so voll viel so Posts hast du halt so Community-Notes, die halt sagen, ja, warte mal, das Bild ist eigentlich von 2021 und das, was da behauptet wird, stimmt gar nicht.
Das ist ein cooles Feature, das, neues. Nicht neues, mittlerweile nicht mehr neu, aber damals.
Ja, aber es ist halt so hilfreich, um halt eben so Leute zu entlarven, die einfach nur Sachen machen, um ein bisschen Klicks zu generieren, weil sie wissen, wenn ich das jetzt in Zusammenhang bringe, was nicht Zusammenhang steht, dann polarisiert das in alle Richtungen und ne, und da, wie gesagt, der Gedanke so nach dem Motto, wenn du eben Geschichten hast und jemand kann die halt eben, kann denen so ein bisschen Kontext geben, wie cool das dann ist, weil man dann selber merkt, ah krass, ich hätte jetzt wirklich geglaubt, dass dieses Bild von Cristiano Ronaldo von dann und dann ist, ist es aber nicht, sondern ist eben von 2021, also ist gar nicht aktuell, also kann man das, also die Behauptung, die da quasi mit einhergeht mit dem Bild, stimmt gar nicht und damit ist es so, ah okay. Kann man ein bisschen entspannter drauf schauen. Ich weiß gar nicht, warum ich, worauf ich hinaus will. Ich hatte gar kein bestimmtes Ziel, aber einfach nur die Feststellung, dass, ja, du hast recht, es ist so, die Realität ist gar nicht so aufgeheizt, wie das Internet sie darstellt, aber das Internet hat genug Anreize, das eben zu tun.
Ja.
Deswegen, und dadurch, dass wir eben, ich glaube halt, dass die Idee ist halt nicht, also es kann ja nicht sein, okay, wir müssen das Internet jetzt schließen.
Nein.
Sondern eher die Frage, wie geht man damit um, ne?
Ja. Und, voll, das hat ja seine Vor- und Nachteile. Es ist auf der einen Seite cool, dass Menschen da ziemlich frei ihre Meinungen äußern können, sozusagen. Genau. Und das können sie in der Realität natürlich auch, nur ich glaube, den Menschen fällt es halt viel leichter, im Internet zu polarisieren, halt im echten Leben. Und das ist vielleicht noch ganz gut, dass so dieses, dass eigentlich die wenigsten Menschen es so richtig geil finden, wenn alle sie so angucken. Weißt du, dass irgendwie wir Menschen ja so ein gewisses Schamgefühl haben, so ein gewisses, ja, ich muss jetzt nicht hier im Mittelpunkt stehen und stehe nicht mitten in der Aula auf, wenn Tanztheater ist und sag, so, und ich finde euch alle scheiße. So, das will ja echt irgendwie keiner. Und im Internet wird es ja ständig passieren, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, du guckst wahrscheinlich ein klassisches Konzert im Livestream und irgendwer wird dir irgendeine politische Nachricht da reinposten, so. Und das in der Realität, ja, haben wir zum Glück dieses Schamgefühl irgendwie.
Außer es kommen Gruppen zusammen. Das ist so das, was ich jetzt im WM-Kontext sehe, ist die Anonymität der Gruppe oder das Gefühl der Anonymität. Egal, ob das jetzt irgendwie so, hier, was war das auf Sylt?
Das Sylt-Video, ne? Genau.
Oder halt jetzt, weiß ich nicht, irgendwelche, du hast ja alle möglichen Eskapaden im WM-Kontext. Ja,
Schotten, die nackt in reinspringen oder so. Können ja auch irgendwelche Kleinigkeiten sowas, sein, ne? So, ja.
Ja, wo du halt so merkst, ah krass, wenn sobald halt eben dieses, also was Internet dir bietet, ist ja einfach diese Möglichkeit zu sagen, jo, niemand weiß, wer ich bin, ich kann jetzt einfach mal ein bisschen machen und sein. Und wenn du dann merkst, oh, da treffen sich 1000 Leute in der Innenstadt und da machen die auch komische Dinge und du denkst so, hey, das ist Internetverhalten. Ja, warum absolut, tut ihr das denn echt? Und das ist so, das was gerade so, egal ob das irgendeine Demonstration ist oder ob eine EM irgendwie Feier oder irgendwie eine Party und so, wo die Leute auf einmal so das Gefühl haben, sie sind jetzt anonym im Internet, aber nee, du bist nicht CryptoPunk 738, sondern du bist echt du selbst. Und
ja, stimmt, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, so, als es irgendwie losging mit diesen Pegida-Demonstrationen und AfD-Demonstrationen und so weiter, wo dann so, wo man noch da den Leuten unterstellt hat, da sind wirklich so ein paar Leute dabei, die einfach keine Ahnung haben und die laufen da und haben irgendwie ihr Ziel und, oh, hups, da hat jemand einen Hitlergruß gemacht, so, hups, das kann ich ja nicht wissen, was da so passiert, aber auf einmal wird dann diese Demonstration, diese analoge Veranstaltung durch die Masse und durch die Aufmerksamkeit der Medien auf einmal dann doch zu so einer kleinen Internetplattform, zu so einer Medienplattform quasi, weil Leute können ihre Botschaften verbreiten, die sie wollen, nach außen, wollen die Aufmerksamkeit vielleicht auch, wollen polarisieren, wollen irgendwas, weil dieser Anlass das sozusagen dann hergibt. So wie der Anlass Fußballstadion halt hergibt, keine Ahnung, dass Leute auf einmal Pyrotechnik zünden, was sie jetzt ja nicht zwingend auf ihrem Balkon machen, wenn sie zu Hause sind und Fußball gucken oder so. Ne, sondern die Kontexte bringen dann Menschen irgendwie oder ja in die Situation dann doch, sich so zu verhalten, weiß ich, also, ne, und Alkohol ist natürlich auch mal ein Thema. Also, weil du eben, weil wir eben beim Fußball waren, ne, spielt ja sehr häufig auch Alkohol einfach eine große Rolle. Die Enthemmung sozusagen. Die Menge, die Gruppe und die Enthemmung, der Alkohol so ein bisschen wegnimmt. So Drogen ja auch. Die Leute sehen sich ja vielleicht, wenn, also, es werden ja Drogen konsumiert so. Und das könnte man ja auch sagen, ist vielleicht so eine Sehnsucht nach diesem Gelösten im Internet, nach diesem, ach komm, ich scheiß jetzt mal auf alle Zwänge, auf alle Regeln, Werte, Normen, sind doch gerade mal egal, ich will jetzt einfach nur hier gerade mal eskalieren, so. So auf Partys, wenn da jetzt jemand rumgehen würde und sagen würde, oh übrigens, das wird alles gefilmt und morgen wird allen deinen Freunden das Video geschickt, wie du dich heute Abend fallen hast, würden die sich anders verhalten. So.
Ich hab so eine Theorie gerade so, die man sich in meinem Kopf so gerade zusammenbaut. Und zwar inspiriert durch so einen geilen Comedian, der irgendwann in so einem Podcast gesagt hat, Wenn du wissen willst, wer du selber bist, dann beobachte dich, wenn du alleine bist.
Mhm. Weil, ich wusste immer, ich bin Yoda, Falter, Droide, Level 70.
So, und ne, so nach dem Motto, wenn du alleine bist, machst du ja immer die komischen Sachen. So, wenn du alleine bist, bohrst du dann aus. Weil du denkst, ja, okay, habe ich Bock drauf gerade und ich mach's halt so. Niemand sieht mich, also. Und ich glaube, das trifft für viele so Dinge zu. Und wenn du alleine bist in deinem Zimmer und dich alleine fühlst, aber trotzdem mit anderen Menschen kommunizieren kannst, dank Internet, dann bist du selbst. So, und dann bist du halt dieser komische Troll. Und was ich halt glaube, ist, dass sobald, und das ist so meine These für Links- und Rechtsextreme, ist, sobald eben so eine kritische Masse erreicht wird, egal welche Partei es jetzt ist, die halt aber halt eine Gruppe ist, die groß genug ist, dass man eben, wie ich sagen kann, sich so ein bisschen aus seinem eigenen Versteck raustrauen kann, weil man jetzt nicht mehr befürchtet, man ist der Einzige, sondern man ist auf einmal, gibt es da eine Gruppe und man kann seine komischen, verrückten Ideen plötzlich laut aussagen, ohne dass man alleine damit steht und alle anderen einen angucken und sagen, was ist denn mit dir falsch? Sondern auf einmal gibt es genug Idioten, die das Gleiche denken. Und ich glaube, das wie so ein Sog, der entsteht. Dieser sagt dem Motto, ich kann eben plötzlich meine weirden Gedanken äußern, ohne dafür verurteilt zu werden.
Mhm.
Weil es gibt eine Gruppe, die ist groß genug, die mich auffängt oder der ich quasi mitschwimmen kann. Ich glaube, das ist das, was man vielleicht auch weltweit gerade beobachtet, ist, dass halt eben irgendwas passiert ist, das so ein bisschen diese Größen ermöglicht hat in allen Extremen und Leute auf einmal sagen können, hey, dieser kranke Gedanke, den ich schon immer hatte, das eine, was mich schon immer gestört hat, so, ich kann es jetzt einfach sein und die Gruppe ist groß genug, dass ich da nicht das Gefühl haben muss, ich bin allein, ich bin der Freak in der Show, sondern es ist ja okay. Und das ist so meine beste Erklärung für diese ganzen Dinge, die wir auf der Welt beobachten, wo du denkst so, hä?
Ja.
Seit wann ist das okay?
Das ist ja so, um unserem Fußball-Podcast-Thema nochmal gerecht zu werden, das ist ja auch der Grund, warum, also, dass die französischen Nationalspieler, also hier Kylian Mbappé und so, die haben es ja jetzt vor der Wahl auch nochmal sozusagen so ans Volk gewandt, weil das sind ja viele Nationalspieler, die jetzt nicht die französischen Wurzeln bis in die 100. Generation sozusagen haben und die haben gesagt so, ey Leute, ne, jetzt, die Leute gehen auf die Straßen und räuspern irgendwelche super rassistischen Sachen, weil sie halt meinen, so, jetzt ist das die neue Weltordnung und jetzt kommen wir mal an die Macht, jetzt können wir das, weil, wartet ab, wenn die Wahl da ist, dann können wir das endlich und das können wir jetzt ja schon mal machen. Und dann hat er gesagt, das ist nicht so geil. So, das fühlt sich nicht gut an, wenn auf einmal Leute offen, auch hier in Deutschland, ne, sieht man in den Nachrichten ja gerade so ein bisschen, weil es natürlich auch klickt, ob es jetzt mehr geworden ist, weiß ich nicht, aber es würde Sinn machen, dass es mehr wird, weil es sozusagen okayer ist, mit irgendwelchen T-Shirts rumzulaufen, wo irgendwelche nationalsozialistischen Parolen irgendwie draufstehen. Und du denkst so, vor 10 Jahren hätte der Typ sich das nicht getraut wahrscheinlich und jetzt denkt er sich so, ja, ist doch scheißegal, wir dürfen Björn Bernd Höcke Nationalsozialist nennen und der ist in irgendeiner Partei und der ist Politiker, also ist doch irgendwie auch okay. Also ist Nationalsozialist sein doch gar nicht so schlimm, oder? Wenn wir doch jetzt irgendwie Leute so nennen dürfen und wenn das irgendwie doch so klar ist und so offen.
Ja, und das ist halt das, wie ich finde, halt in allen Bereichen so, das ist das, was ich schon mal gesagt habe, ich habe das Gefühl, es rückt überall ins Extrem. So, es ist okay, jetzt extrem ausländerfeindlich zu sein für manche Leute. Das ist völlig fein. Es ist jetzt völlig okay, in mancherlei Hinsicht zu sagen, hey, ja, vielleicht sollten wir einfach den Leuten irgendwas Bestimmtes verbieten, so, oder vielleicht sollten wir den Leuten was wegnehmen, so. Und wo du merkst, so, ja, das war, weiß ich, vor 20 Jahren hätte man gesagt, nee, das gibt das Recht auf Meinungsfreiheit, es gibt das Recht auf Eigentum, so, das ist so ein bisschen unantastbar und so, das so gehört zu Grundpfeiler der Demokratie, wie man das sagen würde. Heute ist es so, nee, warum nicht? Und man bricht so mit Dogmen so ganz leicht, weil man sagt, es gibt gute Gründe dafür. Die einen sagen, ja, ich habe dieses Problem, was ich so vorschiebe. So, die sagen, ja, guck mal, die Kriminalitätsrate ist so hoch und das liegt an den und den Leuten. Deswegen müssen wir die jetzt abschieben. Deswegen ist es okay, so die Meinung zu haben. Die dann sagen, ja, guck mal, Ungleichheit. Es gibt so viele Menschen, die nicht genug haben. Also es ist okay zu sagen, man nimmt denen das jetzt einfach weg. Robin Hood hat vorgemacht. Und das ist, mein Eindruck ist gerade, dass einfach so viele der Dinge, die man einfach als Werte hatte, dass die einfach so aufgelöst werden, sondern es gibt diese Wertevorstellung nicht mehr. Wir drehen das jetzt also auf den Kopf, weil es gibt ja genug Leute, die das supporten. Und das ist so meine Besorgnis, dass es einfach in jeder extreme Variante gerade einfach überall diese Dogmen brechen.
Ja, ich weiß nur nicht, ob ich das, also vielleicht bin ich auf dem linken Auge da einfach blind, weil ich habe schon den Eindruck, dass es deutlich mehr von der rechtsextremen Seite sozusagen zunimmt. Das kann natürlich sein, keine Ahnung, weil wir früher schon ironisch Punks Not Dead auf der Tasche stehen hatten, keine Ahnung was, und man das irgendwie so von Anfang an so mitgenommen hat und man ja auch sagen kann, so eine linkere Position ist vielleicht auch dann im Zweifel manchmal so eine Wohlstandsmeinung oder so ein entspanntes Feelgood-Meinung, wie auch immer. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das mehr, also dass das weniger da ist sozusagen, weil ja auch die Parteien deutlich einbüßen. Also die Linke stirbt ja völlig aus, also ist ja nicht mehr relevant sozusagen in irgendeiner Form. Sondern klar, jetzt ist die Frage, was sind linke Meinungen so, ne? Was ist eine linksextreme Meinung? Ist jetzt quasi Bündnis Sanger-Wagenknecht eine linksextreme Partei oder ist die irgendwie rechts? Da tun sich Leute ja selbst schwer sozusagen, das irgendwie einzuordnen. Ja, ja. Nur irgendwie, genau, ich habe das Gefühl, klar, es wird irgendwie über Spitzensteuersätze so diskutiert und so, oder über Reichensteuer, aber das ist für mich noch nicht, also für mich ist nicht im Mainstream angekommen, ja, wir werden jetzt alle Reichen enteignen oder sonst irgendwas, sondern dann wird halt mal, genauso wie Gender-Debatten, so, ja, so, da wird mal gesprochen, so, sollten wir irgendwie gendern, München oder irgendwie Bayern verbietet das offiziell, kein juckt so richtig im echten Leben und irgendwie ist es so ein bisschen, das dringt für mich nicht so in den realen Alltag ein, wie das sozusagen dieses Rechtextremere. So, das, deswegen sehe ich das ein bisschen weniger, aber ich glaube, es kommt halt darauf an, wo man sich bewegt und was man sieht, so, und was man konsumiert, kann ich mir vorstellen.
Ja, ich glaube, das ist halt auch, wie soll ich sagen, rechtsextreme Sachen sind sehr sichtbar, finde ich, und sehr einfach zu verstehen, weil sie sagen, du bist doof, deine Identität ist schlecht, meine Identität ist gut, dich möchte nicht haben, du sollst weggehen, so, ah, okay, obviously, so. Und ich finde, bei linksextremen Sachen ist es oft erst am zweiten Blick sichtbar. Oft ist es, das Recht ist einfach, so nach dem Motto, wie gesagt, ne, du gut, du schlecht. Links ist oft so, oh, wir haben ein Problem, wir können es nicht auf die bisherige Art und Weise lösen. Also müssen wir dort eingreifen und irgendwer, der sagt, das Problem ist sehr wichtig, muss es lösen für andere. Und oft ist das halt eben, oh, ey, wir haben ein Problem, das ist echt da, wir müssen es lösen. Und da hat man Konsens und dann geht es um die Frage, wie. Und dort eben hast du halt, aus meiner Sicht, halt ist, wenn man jetzt sagt, was ist überhaupt links, dann ist oft so das Thema, jemand hat die Meinung ist besser zu wissen als andere und sagt, ich entscheide jetzt für andere, wie etwas zu sein hat. Und das ist
okay,
jetzt
das ist spannend, weil das wäre für mich, genau, das wäre für mich gar nicht so zwingend links, weil dann wäre ja ganz viel Politik sozusagen linke Politik, so, oder? Also würdest du das, also dann ist das sozusagen so, okay, dann verstehe
ich das. Das ist das, was, deswegen, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, wir hatten da mal irgendwie die Debatte, wo ich ja gesagt habe, ja, ich habe das Gefühl, dass viele Parteien rücken nach links. Aus der richtigen Intention, weil sie Probleme sehen, aber wenn es um die Umsetzung geht, machen sie Dinge, wo man sagen würde, ist das jetzt noch, also ist das politisch die Mitte oder eben ist das ein Drift nach links? Und da kann man natürlich ewig drüber streiten.
Ja,
es gibt
klar.
Wahrscheinlich irgendwelche Leute, die sagen, wenn ja, dann ist das falsch interpretiert. Aber das, wenn ich davon spreche, so nach dem Motto, ich sehe halt auch den Linksdruck, dann sehe ich das nicht zwingend in dieser, in Parteien über die Art und Weise, wie sie sich selber bezeichnen, sondern eher in der Umsetzung von den, also in der Art und Weise, wie die bestimmte Dinge erreichen wollen. Und für mich ist halt die Frage nach was ist links, ist immer damit verbunden, wie zentral entscheidest du über bestimmte Dinge und wie viel Risiko hast du darin, eine Entscheidung zu treffen, die vielleicht richtig ist, aber vielleicht auch falsch und geht das langfristig gut? So ein bisschen dieses Planungsthema ist für mich so typisch links.
Okay. Ich glaube, ich würde da mit dir, ich verstehe das, wenn das so die Definition ist, würde ich da, verstehe ich das. Ich glaube, es wäre für mich dann, also für mich persönlich einfach dann noch quasi nicht linksextrem, weil ich wenig davon mitbekomme, dass konkret krass jetzt enteignet wird oder keine Ahnung was, also wo Dinge oder jetzt die große Planwirtschaft quasi aufgezogen wird. Wie du sagst, ne, das andere ist halt sichtbarer, so, ne, wir bauen eine Mauer oder keine Ahnung, wir wollen keine Ausländer sozusagen, ist halt klarer. Und ich habe das Gefühl, es ist auch, also es betrifft die Menschen halt konkreter. Und also vielleicht liegt es auch einfach daran, dass man das Gefühl hat, oder dass ich das Gefühl habe, dass die Menschen, die dann im Zweifel so groß betroffen wären von dem Linksextremismus, dann, wenn man dann sagen würde, okay, es werden reiche Menschen enteignet sozusagen, dann ist in meiner Welt können die sich da mehr gegen wehren, sozusagen. Also die haben eine lautere Basis, die haben eine lautere Stimme. Wenn die halt jetzt sagen, hey, also wenn jetzt, keine Ahnung, Elon Musk, keine Ahnung, wenn dem ans Vermögen gegangen wird, ist es in allen Zeitungen, überall wird gesagt, so ey, und er kann sich äußern und er kriegt eine Basis und so. Und ich glaube, die Opfer vielleicht von dem Rechtsextremismus, die haben oft vielleicht gar nicht so eine große Basis dann vielleicht. Deswegen, also, und deswegen sehe ich das konkreter. Und bei dem anderen denkt man so, ah ja, da ist irgendein linksextremer Vorschlag, wie, ne, nimm doch einfach alles weg, so in irgendeiner Form. Ja, da regen sich drei Leute drüber auf und schon ist es egal. Und schon ist es nicht mehr relevant. Ich glaube, so deswegen ist es wahrscheinlich so ein bisschen die Denke, genauso wie, dass ich das wahrscheinlich dann selber harmloser finde, wenn irgendwelche Autos brennen sozusagen bei irgendwelchen Mai-Demonstrationen. Natürlich ist es genauso, also es ist total zu verurteilen, aber ich finde die Schlagzeile wahrscheinlich weniger schlimm, da brennen ein paar Autos wie, da zündet jemand ein Flüchtlingsheim an. Deswegen glaube ich, dass ich persönlich einfach so ein bisschen blinder für dann linken Extremismus sozusagen bin. Und da ist die Frage, ist er einfach wirklich weniger? Ist der harmloser? Kann man darüber diskutieren, total. Nur ich glaube, deswegen ja, sehe ich das weniger so ein bisschen.
Ich glaube halt, dass es anders gefährlich. Also ich glaube halt, ne, wie gesagt, wenn man sich vorstellen muss, was ist die Konsequenz davon, wenn eben jetzt, weiß ich, eine rechtsextreme Partei an die Macht kommt, dann kann man das sich relativ einfach vorstellen, weil man sich denkt, ah, guck mal, das Flüchtlingsheim, das wird wahrscheinlich geräumt und dann werden die Leute weggeschickt. Oh, das, also es ist so, ich kann Ursache und Wirkung, kann ich so dann in Einklang bringen und sagen, ah, okay, das ist die Konsequenz.
Und du hast die NS-Zeit so vor Augen, ne? Also du hast so, du weißt, es wurde mal gespielt, so in Deutschland, du kennst dich damit aus, du weißt, Grenze wird zugemacht, also du weißt, wie es ablaufen kann, sozusagen, sehr genau.
Ja. Genau. Ich finde, bei dem Linksextremen, um das jetzt einfach mal so als Begriff gegenüberzustellen, das kann man, wie gesagt, drüber streiten. Ja. Geht aber nicht um den Punkt, ne, was die richtige Definition, sondern einfach um das, was Ursache, Wirkung und wie das in Zusammenhang steht. Bei vielen Dingen ist es so, dass, glaube ich, um das zu verstehen, wie das zusammenspielt, muss man quasi sich das ganze System als Gesamtheit vorstellen und sich die Frage stellen, was passiert denn jetzt, wenn man zum Beispiel jetzt, weiß ich nicht, eine Reichensteuer einführt, eine Vermögenssteuer einführt? Was passiert denn, wenn man jetzt auf einmal sagt, ja, wir wollen jetzt das Deutschland-Ticket, jetzt das blödes Beispiel. Was passiert, wenn man Wärmepumpen zu 70% subventioniert, so im Moment? Und oft, wie soll ich sagen, ist es so, dass es so, es bröckelt so ein bisschen und die Effekte sind sehr verzögert. Das ist nicht so, dass man sagt, hey, man nimmt die Leute, setzt sie in den Bus und fährt sie weg, was direkt quasi passiert, sondern es ist so, oh, okay, was passiert mit dem Hersteller von Wärmepumpen, wenn er ein Jahr lang quasi nicht weiß, wie er seine Kapazitätsplanung für nächstes Jahr machen muss. Das heißt, man muss immer schon sehr stark so eine unternehmerische Brille einnehmen, was halt voll schwierig ist, weil was weiß ich denn, wie sich ein Wärmepumpenhersteller aufstellt? Kenne ich seine Lieferketten, kenne ich seine Preismargen und so weiter? Das sind also viele so Dinge, die unbekannt sind. Und was das, wie soll ich sagen, bei der anderen Extrem ist es halt so, dass ich oft das Gefühl habe, es passiert lange nichts. Alle sagen, ja, guck mal, halb so wild, hat doch umsonst der Hahn gekräht, so, bis es dann passiert. Und dann ist es schnell und dann tut es allen weh. Also das ist das, was ich auf der anderen Seite sehe, ist halt, das eine ist halt sehr, so ein bisschen wie, wenn man sich so sozialistische Systeme anguckt, die gingen eine Zeit lang gut,
klar,
bis sie dann auf einmal kaputt waren. Und das ist so das, was ich glaube, wenn du die Linksextreme siehst, ist es sehr lange okay, bis es auf einmal kollabiert.
Da stimme ich dir total zu. Ich glaube nur, ich sehe einfach ganz wenig linksextreme Anzeichen. Ich sehe link, also ich würde zugehen mit diesen, ne, wenn wir jetzt sagen, okay, Subventionen sind eher ein linkes Instrument sozusagen, würde ich sagen, ja, ne, Subventionen gibt es schon immer, gibt es irgendwie lange und es ist dann linke Politik, die es irgendwie gibt. Sehe nur durch auch die Wahlen sozusagen, dass einfach die Gefahr, dass es ins Linksextreme kippt, so viel geringer als das Rechtsextreme, weil das einfach gerade die Menschen so sehen. Wenn wir jetzt andere Zeiten hätten, wenn wir jetzt auf einmal sehen würden, okay, die Linke hat 30%, dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, ey, yo, ist es so geil, dass die linksextreme Partei quasi gewählt wird, so. Aber wenn wir jetzt sagen, keine Ahnung, wenn wir dieses klassische alte Bild bedienen, so, die SPD ist irgendwie links, die CDU rechts und keine Ahnung was, dann glaube ich, kann ich mit vielen dieser klassisch linken Ideen, die kann man diskutieren, da kann man sagen, ja, ist die Subvention da sinnvoll, da nicht. Und es gibt manchmal bestimmt Gründe, wo ich sagen würde, ah, da finde ich sinnvoll, da vielleicht auch nicht. Aber dieses Kippen ins Extreme, vor dem du gerade sozusagen warnst, so, da kann man natürlich sagen, klar, das sieht man vielleicht auch lange nicht, aber da gibt es für mich einfach zu wenig Anzeichen für, dass das eine Mehrheitsmeinung sozusagen hätte. Klar, das klingt erstmal cool, weil du kannst immer gut verkaufen, du kannst sagen, hey, das ist doch mehr für euch alle, so, Robin Hood ist doch cool, so, ey, wenn wir das doch mit denen wegnehmen, dann kriegt ihr mehr, das ist doch super. Aber irgendwie scheint ja das Volk clever genug zu sein, zu sehen, ja, okay, wir finden Planwirtschaft nicht so geil im Extremform sozusagen, deswegen finden wir vielleicht so ein paar Subventionen nett, aber die Linke wählen wir trotzdem alle nicht, weil die ist whack. So, jetzt ist die Frage, warum nicht gewählt wird, geht's da jetzt nur um Russland-Krieg-Meinung, geht's da jetzt nur um Wagenknecht, keine Ahnung, aber irgendwie sehe ich diesen Hang zu Linksextremismus nicht, zu linken Mitteln bestimmt, also hundertprozentig besteht Politik aus rechten und linken Mitteln. Nur wir würden ja auch nicht bei, ich weiß jetzt nicht, was ein klassisch rechtes, also normal, also konservativ rechtes Mittel ist. Keine Ahnung, Zölle? Ist das eher was Rechtes? Keine Ahnung.
Ich glaube, das ist halt das Problem mit der Versuch quasi wirtschaftspolitische so Dinge in ein Spektrum. Also vielleicht kann man das auch einfach weglassen und man braucht links und rechts in der Hinsicht nicht, sondern was ich glaube, versuche zu beschreiben, ist eine Tendenz dahin zu gehen, zu sagen, irgendwer weiß, was die Zukunft in bestimmten Branchen oder bestimmten Bereichen der Wirtschaftspolitik bringt, sagt dann, ich versuche in diese Richtung Dinge zu entscheiden und zwinge quasi mehr oder weniger durch diese Entscheidung Menschen dazu, in diese Richtung zu gehen.
Aber war das nicht immer so? Also das weiß ich halt nicht. Ich habe das Gefühl, dass solche Sachen in der Politik immer vorkamen sozusagen und mal haben sie funktioniert, mal nicht, dann wurden Leute halt abgewählt und fertig, aber trotzdem sind wir nie ins Linksextreme gekippt sozusagen.
Ich glaube, was in Deutschland speziell, anderen Ländern ist es schwierig, ich glaube, was der coole Zufall war, ist, dass die Wirtschaft so stark war in Deutschland, also seit Ende des Zweiten Weltkrieges quasi, dass es so einen enormen Boost gab und gecarried auch durch den Luxus des globalen Marktes. Man konnte überall eben auf einmal Sachen verkaufen, dass man viele der Dinge, die man oft gemacht hat, machen konnte, weil man wusste, es spielt direkt quasi in die Karten von eben diesen globalen Luxus, den man hat, sozusagen, man verkauft die Autos weltweit und so weiter und so fort. Und das hat viele Dinge gecarried, die man lange Zeit quasi genossen hat als Staat. Und ich glaube, was jetzt eben der Wechsel ist, ist, dass man halt einfach so weitermacht, wobei aber die Realität sich geändert hat. Und jetzt kann man sagen, gut, war das schon immer eher, hatte man schon immer so ein bisschen den Linksdrall, vermutlich, weil es eben auch eine soziale Marktwirtschaft ist und keine reine Marktwirtschaft, wenn man das überhaupt trennen möchte. Nur kann man das jetzt eben, also
kann man sich das noch leisten, wäre die Frage so ein bisschen.
Ja, beziehungsweise hatte man einfach nur Glück, dass es bisher nicht aufgefallen ist? Oder war es immer die richtige Entscheidung? Und mein Bauchgefühl sagt mir, man hat einfach nur Glück, dass man viele Dinge einfach machen konnte, weil man einfach genug Budget hatte und genug sozusagen wirtschaftliches Backing, was eben, dass die Kohle klar gemacht hat, dass man eben diesen Luxus halt haben konnte. Und ich glaube, aus deutscher Sicht hast du einfach so viele geile so Zufälle. Der Euro war zum Beispiel voll gut für Deutschland die ganze Zeit. Das heißt, man hatte da nochmal so 15 Jahre. Dann hattest du einfach eine Nullzinspolitik, die halt voll auch gut war für Export im Allgemeinen. Und du hast halt eben den Luxus, dass man gesagt hat, die ganze Welt öffnet sich, China und so weiter. Und das hat davon hat Deutschland extrem profitiert. Und jetzt ist halt die Frage so, funktioniert das weiterhin? Und wenn man eben jetzt nochmal darauf weiter aufbaut und sagt, hey, das haben wir doch immer schon gemacht mit den Subventionen, das war doch immer eine gute Idee. Ja, oder war es halt einfach nur blöder Zufall, dass es nicht genug geschadet hat. Und jetzt ist es. Und ich glaube, das ist das, wo ich drüber nachdenke, was ist so das Linksextreme? Ist es halt die vielleicht auch historisch bestehende Akzeptanz für bestimmte Maßnahmen, die bisher einfach nicht geschadet hat. Vielleicht kann man es auch so ausdrücken, was vielleicht einfach gar keine Veränderung darstellt, sondern eine Veränderung des Kontexts, wo bisherige historische Dinge nicht mehr funktionieren.
Ja, ich glaube, es ist da ganz schwer zu trennen zwischen, sag ich mal, ökonomisch bin ich natürlich nicht der Gebildete, aber wenn ich mir jetzt, also ne, nur von dem, was ich von dir auch gelernt habe und was ich so für mich so mitnehme, wenn wir jetzt sagen, eine Subvention, ordnen wir die erstmal so als relativ finanzielle, ökonomische Maßnahme ein. So, da ist erstmal nicht so super viel Soziales dran, nicht so super viel Anhängsel dran. Aber man könnte ja auch sagen, also das Problem ist ja, vorher zu wissen, was ist dann sozusagen eine, nennen wir es einfach weiter so, damit es irgendwie einfacher zu verstehen ist, eine linksextreme Maßnahme, eine Subvention sozusagen, so wir greifen irgendwie ein und machen was. Und was ist aber dann eine soziale Maßnahme, die wir eigentlich cool finden? Also sowas wie ein Mindestlohn, sowas wie ein Bürgergeld und keine Ahnung was. Das könnten ja dann Leute wahrscheinlich genauso sagen, ja, das ist irgendwie eine linksextreme Maßnahme.
Ja, ja.
So, ne? Und trotzdem finden wir das grundsätzlich vielleicht, also wir Deutschen ja irgendwie ganz gut, weil das wählen wir ja auch und finden das ja irgendwie ganz gut. Aber da hätte ja auch jemand sich, da haben sich bestimmt Leute hingestellt und haben gesagt, nee, es sind irgendwie linksextreme Maßnahmen oder es sind irgendwie Eingriffe, die wollen wir eigentlich nicht. Und wie unterscheide ich jetzt, welche macht mir Sorgen auf dem Weg zur Planwirtschaft und welche sagt mir, hey, wir sind ein sozialer Staat, das finde ich eigentlich ganz geil. Das ist ja die Debatte wie in Amerika mit Obama führt Obamacare ein, Trump sagt, nee, wir machen das weg, weil das ist ja doof. So, das ist ja, aber eigentlich, genau, das ist, die Frage habe ich noch, ja.
Das ist, also das, ich glaube, du hängst da kulturell, erwartungstechnisch und stimmmäßig kommst du da eh nicht raus. Weil du musst dir die Frage stellen, wenn jeder von diesen sozialen Benefits, wo wir sagen, hey, das ist ein cooles System, gut, dass es Krankenversicherung für alle gibt, gut, dass es Mindestlohn gibt, wenn jeder jemanden kennt oder selber davon profitiert, dann wirst du ja, ich sage, ja, Moment mal, aber ich muss mich jetzt ökonomisch schlechter stellen für das Gesamte und am besten führen wir jetzt wieder Mindestlohn wieder ab, weil das hat zu Marktmanipulation geführt, unter der wir alle leiden. Könnte man jetzt, es würde nämlich die andere Seite sagen. Die andere Seite würde sagen, Moment mal, das ist ökonomisch nicht schlau, weil man setzt quasi einen Mindestpreis fest, was einfach nur inflationären Effekt hat und viele Unternehmen quasi kaputt. So, jetzt könnte man sagen, wer würde denn jetzt aus rein, nicht mal egoistisch, aber aus rein rationaler Perspektive für sich selber sagen, ja, das finde ich ja blöd. So, das heißt, ich glaube, aus der Situation zu sagen, man schafft gewisse Dinge ab oder man ändert sie wieder ab, um quasi den Markt wieder zu
öffnen,
deregulieren.
Also?
Bitte?
Zu öffnen, ja,
oder zu öffnen oder halt zu sagen, ja, Moment, ich glaube, das ist halt, da kommst du insgesamt, glaube ich, nicht wirklich raus. Da hängst du jetzt einfach, da hängt zu viel kritische Masse mit dran, dass man sagen würde, ja, Moment, das war ein blödes System. Elterngeld finden wir jetzt alle blöd, wobei jeder Zweite irgendwie plant, älter zu sein. So, deswegen, also ich glaube, da kommst du nicht elegant wieder raus. Und ich glaube, das ist halt die Krux, weil im Grunde genommen schaffst du ja dann so eine Art Interessenssituation, wo du sagst, ganz viele Menschen haben Interesse daran, dass eben bestimmte Dinge weiterhin erhalten bleiben oder erhöht werden. Elterngeld soll weiter dabei, gratis Kitas sollen weiter da bleiben, Mindestlohn soll erhöht werden und so weiter. Und jeder, der in so einer Wahlsituation sagt, ja Moment, aber ich erhöhe das Mindestlohn und davon sind aber, weiß nicht, 5% der Bevölkerung oder 10% betroffen, dann sagen die ja schon mal, hey, finde ich ganz geil, weil es geht direkt in mein Portemonnaie. Und man sagt halt in so Situationen, dass man quasi die, immer dann, wenn es quasi gratis was gibt, also eine Umverteilung stattfindet, dann ist es quasi nur eine Frage der Zeit, bis man quasi immer mehr davon haben möchte, weil das ist so, ich kann mir quasi meinen Wohlstand wählen, indem ich einfach sage, ja, find ich gut. Und deswegen glaube ich halt, das ist keine Bewegung, die man umdrehen kann, ohne weiteres. Dafür müssen viel zu viele Leute sagen, aber ich verzichte auf etwas. Und es ist ja viel einfacher zu sagen, naja, wir haben ja Menschen, die haben ja ganz viel, ist ja okay. Und ich glaube, dass das halt so, wie gesagt, man muss jetzt streiten, ist das jetzt halt linksextrem oder nicht, aber es ist so ein schleichender Wandel in eine Bewegung, die irgendwann mal systemseitig halt nicht mehr funktioniert, weil man eben der Untergrund des Budget quasi produziert, einfach dann weniger wird oder wegfällt. Und
dann
ist
das doof. Genau, aber dann würde man ja sagen, dann ist ja eigentlich die Kunst von einem Staat, den ich mir persönlich jetzt wünschen würde, dass die Absicherung, das Soziale, so hoch zu skalieren, dass es nicht den Staat kaputt macht und trotz und damit möglichst viel Soziales im Staat quasi möglich ist. So stelle ich mir den perfekten Staat auf dieser Ebene jetzt sozusagen für mich vor. Weil natürlich würde ja jeder sagen, wenn jetzt, keine Ahnung, der Mindestlohn auf 20 Euro geht und es ist allen völlig klar, dass das ein Jahr gut geht und danach ist Deutschland einfach pleite sozusagen, würden die alle sagen, ja, nee, ich will ja schon nachhaltige Sozialpolitik, nachhaltige Grundsicherung, wie auch immer man das nennen möchte sozusagen. Aber das kann natürlich keiner, also das ist natürlich total schwer zu errechnen und zu sagen, ne? Und ich verstehe so ein bisschen, was du, glaube ich, meinst, ist dann ja quasi, dass das wie so eine Art Sucht sein kann. So, du wirst so angefüttert, du sagst, guck mal, das geht noch, das ist doch cool. Nur die Frage ist, wann sagt jemand Stopp? Wann ist der Erste, der Nein sagt? Weil dann bist du ja im Prinzip in der Politik der Blöde, der dann sagt, ja, nee, das können wir nicht machen. Dann wirst du quasi nicht gewählt, sondern du wirst gewählt, wenn du Leuten mehr versprichst und sagst, hey, euch wird's allen besser gehen, sozusagen. Aber, ja, irgendwie mein
ja. Ja, und meine persönliche mein Bedenken ist halt eben, dass wir halt jetzt gerade alle unseren Fokus darauf lenken, politisch zu sagen, hey, guck mal, wir müssen den Rechtsruck in Europa stoppen. Und ich sag einfach letztendlich nur ja, aber müsst auch gucken, dass die andere Flanke uns nicht erwischt. Und die kommt halt eben nicht so offensichtlich und die kommt halt eher schleichend. Und jetzt kannst du in Frankreich sagen, ja Moment, jetzt hat sich da so Parteien zusammengebündelt und aus den Linken. Jetzt kannst du sagen, ja gut, wenn die schon machen, was ist deren größte Sorge, die wir vor denen haben müssen? Das heißt, die sagen, wir erhöhen den Mindestlohn oder was. Aber ja, aber das plus vielleicht noch was anderes, plus vielleicht was anderes, plus vielleicht was anderes. Und dann hast du in 8 Jahren halt die Quittung und die ist halt nicht so offensichtlich. Also das kommt halt eben so ein bisschen sneaky, so von hinten. Und deswegen bin ich halt eher auf beiden Seiten besorgt und nicht nur zu sagen, ja, das eine ist halt offensichtlich.
Weil Biden ist ja auch Shark at the Tank.
Sorry. Ja. Ja. Sorry. Und das ist, glaube ich, einfach nur das, was ich versuche, als Geschichte hier so ein bisschen dazulassen.
Ja, ich verstehe die halbe
Person, die das hört, ist halt zu sagen, Moment mal, wenn wir das eine abgewandt haben, haben wir immer noch ein Problem. Mhm. Und der Grund, warum ich diese Geschichte erzähle, ist halt einfach, dass das ist halt vielleicht auch der Unterschied halt, je nachdem, in welcher Bubble man hängt, aber im Unternehmenskontext, wenn ich so mit Leuten rede, wie mit heute, da habe ich mich mit einer unterhalten aus Amerika, die hat halt so ein bisschen erzählt, das ist halt super interessant einfach zu sehen, wie deren Wahrnehmung auf die Zeit von 2020 bis 2024, wie krass unterschiedlich die ist. Ich glaube, wenn du jemanden in Deutschland fragst, so wie hast du es empfunden, so wirtschaftlich, so würdest du mir sagen, hey, ist ja klar, war Covid und wenn du nicht gerade Restaurantbesitzer bist, ist alles cool. Aber aus amerikanischer Perspektive ist die Wahrnehmung, boah, krass, das war eine ganz verrückte Zeit, wirtschaftlich gesehen, wirtschaftspolitisch. Also insgesamt, ne, die Wirtschaft war komplett hoch, runter, alles crazy. So. Bei uns ist eher so, hey, alles flat. So, wir haben alles irgendwie so ein bisschen ausgebügelt. Wir haben da irgendwie querfinanziert und da irgendwie geholfen und wir haben einfach gesagt, das ist einfach. Und ich glaube halt, dass das halt bei mir auch immer so Denkanstöße gibt zum Thema. Ja, was ist eigentlich der Preis für Stabilität, also wirtschaftlich gesehen? Hm. Und der Preis ist halt nie null. Und das sind so Gedanken, die mich dann treiben. Dann stelle ich mir die Frage, wie lange funktioniert das halt noch, so wie wir es? Ne? Und muss man da nicht auch eher vorsichtig vor sein, weil zu sagen, hier, weißt du, eine Partei, die halt rechtsextrem ist, kannst du halt im Zweifel blockieren. Aber wirtschaftspolitische Maßnahmen, die halt, wie gesagt, schon die wirken, die so langsam ihren Effekt quasi zeigen, die sieht man lange halt nicht, bis es dann zu spät ist. Das ist halt, deswegen bin ich da vielleicht sogar besorgter, weil das andere, da denke ich mir, jetzt kriegt man den Griff.
Mhm. Es bleibt bei mir aber trotzdem weiterhin die Frage, wie erkennst du denn dann für dich, was jetzt einfach nur eine soziale Maßnahme ist und was quasi dann eine extreme Maßnahme sozusagen ist, weil also, keine Ahnung, wir haben ja schon mal gesprochen, selbst bei Subventionen kannst du dir ja auch Szenarien vorstellen, wo es mal Sinn macht, das irgendwie ein Jahr zu subventionieren irgendwie, wenn irgendwas anlaufen muss, du sagst, das ist das geile Ding so. Das heißt, im Prinzip ja, ist es doch quasi eigentlich nicht erkennbar. Also entweder unterstellt man den Politikern ja quasi, okay, ihr seid dumm, wenn ihr eine Subvention macht, weil ihr seht nicht, dass das in 8 Jahren scheiße und ihr macht das jetzt nur, damit ihr jetzt gewählt werdet, ihr Idioten. Oder man unterstellt denen halt, also wenn man jetzt die beiden Extreme benutzt, oder man unterstellt denen halt, ja, ihr werdet schon wissen, was ihr tut. Ihr habt es ja im Blick, dass wir jetzt nicht immer alles subventionieren können. Also macht das clever und dann ist die Subvention ja bestimmt gerade schlau. Aber wie will man das unterscheiden? Das ist ja, also du kannst, also wie verfällst du nicht in den Modus, jetzt jede sozusagen soziale Maßnahme abzuwatschen und zu sagen, nee, können wir uns nicht leisten. Oder würdest du sagen, naja, es ist jetzt gerade so eine Krisenphase, deswegen die nächsten 2-3 Jahre, lass jetzt mal gerade eben nicht irgendwelche neuen sozialen Sachen irgendwie einführen, egal was es ist, auch wenn sie gut klingen, lass mal abchillen. Und gucken, wie sich die Wirtschaft entwickelt. Und dann können wir auch ganz gern das wieder hochfahren, weil dann ist die Sorge vor dem, wir können es nicht mehr leisten, einfach geringer und dann können wir es machen. Das wäre so ein Verständnis, wo ich mitgehen könnte, wo ich denke, ja, okay, das verstehe ich, dass man sagt, in der Krisenzeit, wenn wir die jetzt als so bezeichnen, dann muss man eben vorsichtiger sein. Aber wenn wir uns wieder ein bisschen erholt haben, dann können wir auch wieder gucken, also ein letzter Gang, sorry, sonst ist so, so viel verschachtelt, aber weil sonst würde man ja sagen, okay, dann würden wir jetzt ja auch immer begrüßen, wenn Leute dann irgendwie doch irgendwas Soziales quasi abschaffen, weil sie, wenn sie uns verkaufen und sagen, ey, wir können es nicht mehr leisten als Land, versteht das doch, wir müssen Elterngeld abschaffen, weil sonst sind wir in 5 Jahren pleite, dann da würde man ja auch wahrscheinlich Menschen mitbekommen, sozusagen. Und das ist ja, irgendwie ist es doch ganz schwer einschätzbar, oder? Was in der Zukunft in 8 Jahren passiert.
Ist es. Das ist genau das Problem. Ich finde, der Test letztendlich kann sein, zu sagen, was auch immer subventioniert ist, gerade, wo auch immer man sagt, das ist jetzt gerade wichtig, da jetzt irgendwie Geld umzuverteilen.
Milch.
Gott. So. Ja. Ist es etwas, wo wir in 5 Jahren, in 10 Jahren noch wissen, dass quasi diese Subvention aus diesen Geldern mehr Geld wird auf der Einnahmenseite? Also die Frage muss man sich stellen, wenn man die Frage nicht mit ja 100%ig safe, 1000%ig, wenn man das nicht beantworten kann, dann sollte man sagen, wahrscheinlich eher nicht.
So, verstehe ich.
Weil es ist,
bei sozialen Sachen wird das schwieriger, ne? Also bei Subventionen verstehe ich das, bei sozialen Sachen ist es schwieriger, oder? Weil da hast du ja keinen Return so richtig, den du erwartest. Also nicht.
So doof es klingt, ja eigentlich schon.
Ja?
Also Return hat bei sozialen Maßnahmen ist der Return dahingehend, dass du sagen kannst, du gleichst damit Schwankungen in irgendeiner Form aus.
Das muss ich verstehen, warte mal. Also, Beispiel. Jetzt angenommen Elterngeld. Bleiben wir bei Elterngeld oder nehmen wir, keine Ahnung, Mindestlohn, genau. Ist mir egal. Also, was dir leichter, was du lieber magst.
Elterngeld ist zum Beispiel das, dass man sagt, okay, es ist ja, man sagt, es ist halt sozial, will man Anreiz schaffen, dass Menschen Kinder kriegen, beziehungsweise man möchte vielleicht ausgleichen, dass Menschen, die dann wegen der Kindererziehung halt nicht arbeiten, eben monetär trotzdem gleich gut gestellt sind. Damit sagt man, man schafft ja quasi, man gleicht das so ein bisschen aus, man glättet diese
okay, verstehe, diese, die Schwankung. Diese Delle. Also wenn du jetzt sagst, ich gehe jetzt 15 Jahre nicht arbeiten und dann gehe ich wieder arbeiten, dann hast du ja eine Delle in deinem Einkommen sozusagen für 15 Jahre oder so.
Genau. Jetzt kann man sagen, naja, was ist der Return so von Kindern? So. Jetzt kann man sagen, oh, warte mal. Jetzt kann man sagen, okay, warte mal. Erstens, wir haben, was bedeutet das, wenn plötzlich die Bevölkerung im Land halt weiter wächst und nicht schrumpft? Also ich glaube, das ist so ein easy Beispiel. Da kann man sagen, ja, es lohnt sich auf jeden Fall, weil wenn die Kinder wegfallen, fällt alles, kollabiert alles in sich zusammen, weil wir halt demografisch und so einfach sonst unsere ganzen Systeme, unser Sozialkonstrukt basiert halt darauf, dass eben, es ist wie so eine Art, es ist eigentlich faktisch gesehen sowas wie so eine Art, wie nennt man das, wie so eine Art Schneeballsystem. Es muss von unten immer mehr nachkommen. Mhm. Also ne, wenn oben, also nicht gar nicht im Negativen, sondern das muss man einfach weitergeben. Deswegen kann man bei Elterngeld zum Beispiel sagen, ey, cool, ist wichtig, sonst haben wir alle ein Problem.
Genau, also ich habe ein Thema aufgeschrieben, das passt nämlich genau dazu. Wir sind die ganze Zeit gerade quasi da drum rum, weil ich habe letztens eine Debatte dazu gesehen mit hier 4-Tage-Woche, weil jetzt ja Griechenland, glaube ich, die 6-Tage-Woche eingeführt hat und wir reden ja über...
Die 6 Tage?
Ja.
Geil.
Ja, also Griechenland hat die 6-Tage-Woche quasi ausgerufen. Und eigentlich wurde ja grundsätzlich erstmal darüber diskutiert, ob man eine 4-Tage-Woche einführt und wird ja getestet und gibt Studien in England und so weiter. Und das ist ja genau diese Debatte, die man quasi führt. Da ist ja die Frage, können wir uns es leisten, auf eine 4-Tage-Woche zu gehen? Weil alle faul sind und keiner mehr arbeiten will, sondern mit der ökonomischen Begründung, dadurch die Leute vielleicht sogar produktiver werden, vielleicht länger im Beruf bleiben, vielleicht weniger in Frührente gehen, dann kann man vielleicht, keine Ahnung, das Rentenalter erhöhen auf 70, weil es den Leuten einfach besser geht. So, das wäre ja dann quasi, würden wir jetzt wieder als Return sozusagen bezeichnen, quasi, ne? Von so einem sozialen Gesetz sozusagen, würden wir sagen, der Return wäre längere Arbeitszeit, irgendwie mehr Produktivität vielleicht, glücklichere Arbeitsfelder und so weiter. Und dagegen gibt es jetzt ja Länder wie Griechenland, die sagen, okay, wir müssen jetzt in die 6-Tage-Woche gehen, wir müssen. Also, ich glaube, das ist aber noch nicht, dass jetzt irgendwie, das heißt nicht, dass alle Unternehmen 6 Tage arbeiten müssen, sondern ich glaube, es ist den Unternehmen irgendwie freigestellt, dass sie jetzt Arbeitnehmer fragen dürfen, ob sie 6 Tage arbeiten dürfen und so wollen. Es ist jetzt nicht so, als wäre es irgendwie Zwangsarbeit. So, das wäre ja dagegen quasi der Entwurf, der sagt, nee, wir sind jetzt gerade in der Krise, wir können uns so einen Spürks nicht leisten, wir können uns selbst eine 5-Tage-Woche nicht mehr leisten, wir müssen auf eine 6-Tage-Woche gehen, damit wir das abfangen können. Mit dem konkreten Return, wir haben mehr Arbeitsleistung sozusagen für das gleiche Geld im Zweifel oder vielleicht ein bisschen mehr Geld, keine Ahnung. Aber haben ja, wenn wir sagen, bei der 4-Tage-Woche haben wir den Return vielleicht die wir gerade genannt haben,
ja,
verlieren
ja
wir vielleicht das und die Leute gehen auf einmal mit 55 in Rente oder burn uns out, weil wir die jetzt mit 6-Tage-Wochen gequält haben. So. Das ist ja genauso eine Debatte, wo man genau das eben führen kann. Ist es jetzt quasi eine linksextreme, wir bleiben
ja
vorbei der
Bezeichnung. Ja, ja, ja,
ist es eine linksextreme Maßnahme zu sagen, ey, macht eine 4-Tage-Woche, weil eine soziale Regelung oder ist es quasi eine linksextreme Maßnahme zu sagen, geht auf 6 Tage oder wie auch immer. So.
Jetzt in dem vereinfachten Bild hätte ich gesagt, beides ist links.
Ja, ne?
Sowohl die 4- als auch 6-Tage-Woche.
Als ich das gesagt habe, ist mir auch mal gefallen, ja.
Weil das Ding ist halt, ich hätte argumentiert, also erstens, egal welche Prognose du machst, sind alle falsch. Weil du wirst, weil das Ding ist, bei Thema Arbeit, es ist eine rein individuelle Geschichte. Es ist nicht eine Sache, die für alle gleich ist. Also wir sind nicht mehr in der Zeit der Fabrik, wo du sagst, Menschen als Input rein, Arbeit, Ressource, Mensch, Thema ist durch, das funktioniert so nicht mehr. Das heißt, irgendeine Annahme
dafür. Das Gute ist ja, dass es nie darum geht, der Staat muss jetzt alle Unternehmen zwingen, 4 Tage zu arbeiten, sozusagen. Also die Debatten, die ich zumindest mitbekomme, selbst wo linke Meinung abgebildet werden, geht immer darum, das anzubieten, das quasi freizustellen und zu sagen, hey, ne, oder zu empfehlen im Zweifel, aber es geht nicht um Zwang, weil sonst würde ich sofort zustimmen, dann sind wir natürlich im ganz weirden Kosmos.
Aber für mich ist der Unterschied halt, also die Frage ist halt immer, muss man das quasi für ein Individuum gleich verteilt entscheiden oder nicht? Mhm. Oder muss man das für ein Unternehmen vorgeben oder nicht? Mhm. Wo ich sage, das ergibt irgendwie halt Sinn, ist halt zu sagen, ja gut, man sagt zum Beispiel, ein Tag der Woche wird gar nicht gearbeitet, so. Weil man sagt, es muss irgendwie, also Menschen müssen irgendwie noch chillen können und es soll einen Tag in der Woche geben, wo man chillt. So, das kann man sagen, okay. Aber dann alles weitere darüber, ob man jetzt sagt, ein Tag die Woche reicht, 4 Tage reichen, 7 Tage, 6 Tage, das ist, glaube ich, so, fragst du 1000 Menschen, kriegst 1000 Antworten. Der eine sagt, ja, ich bin mit 4 Tagen super happy, der andere sagt, boah, ich mach das voll platt, ich arbeite so gerne, ich bin lieber 6 Tage die Woche und ich mache gerne Überstunden. Und klar, als Staat kannst du Leute, die sich nicht wehren können, immer irgendwie schützen mit Arbeitsrecht und so, dass du sagst, ja, aber nicht mehr als 12 Stunden am Tag oder irgendwie sowas. Das sind ja so legitime Schutzmaßnahmen, würde ich mal sagen, ab einem gewissen, also gerade in bestimmten Kontexten wie früher, ne, du arbeitest unter Tage oder in der Fabrik und so, da wirst du halt ausgebeutet, hast keine Rechte, kannst, also der Markt ist quasi Arbeitnehmer getrieben. Mhm. Aber ist es das heute noch? Fragezeichen. Und ich glaube, dann musst du diese Debatte gar nicht führen. Lass einfach das Individuum für sich entscheiden, wann das richtige Renteneintrittsalter ist, wie viele Tage ich arbeiten will. Vielleicht sage ich, hey, in meiner Lebensplanung ist es viel cooler, wenn ich 7 Tage die Woche arbeite, 30 Jahre, und dann gehe ich in Rente. Und das ist doch okay. So, das sollte okay sein, weil wenn das meine Lebensplanung ist und ich mir das Leben so am besten vorstelle, dann sollte ich das machen dürfen. Und ich finde halt, deswegen ist in beide Richtungen ist es halt eben also das meine ich oft mit dieser Arroganz zu sagen, ich entscheide für alle, ob 4 oder 6 Tage besser sind. Und in beide Richtungen ist es Quatsch, weil wer bist du zu entscheiden, was für dein Leben cool ist? Und denke ich mal so, ich würde das nicht wollen, wenn jemand mir sagt, darfst du nur 4 Tage die Woche arbeiten. Weil ich mir dann denke, ja cool, dann hör ich auf, weil dann kann das Unternehmen direkt einpacken, weil dann haben wir keine Chance gegen das indische Unternehmen, was uns gerade echt Druck macht, weil die arbeiten 8 Tage die Woche.
Genau. Also ich kann dieses Argument verstehe ich zu 100%ig und gerade in so einem Job wie deinem oder in so kreativen Berufen und so weiter und so fort, verstehe ich, dass da die Debatte gar keinen großen Sinn macht, weil da ist ja wie wenn es um die Homeoffice-Debatte geht. Entweder wenn du das willst als Arbeitnehmer, dann gehst du damit in die Verhandlungen rein, wenn alle jetzt so in die Verhandlungen gehen, dann müssen die Unternehmen das anbieten, sonst kriegen sie keine Leute sozusagen irgendwie. Ne? Das ist so, ich finde, das Spannende ist diese Debatte, also da ist sie gar nicht interessant, diese Debatte, wie ich finde. Interessant ist die auf der Ebene von so Krankenhäusern, gerade so Ärzte mit diesen crazy Schichten, bei hier so, wie heißt es, so Krankenpfleger, Altenpfleger und diesen ganzen sozialen Berufe sozusagen, wo das ja nicht so krass marktgetrieben ist. So, wo das ja nicht jetzt irgendwie so ist, wir müssen konkurrieren und keine Ahnung was, sondern wir alle wollen ja irgendwie, also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt eine polemische Geschichte, die ich erzähle, aber dann weise mich bitte darauf hin, aber wir alle wollen ja irgendwie Ärzte, die eigentlich ausgeschlafen sind, die irgendwie ihren Job gut machen und keine Ahnung was. Und wenn ich mich mit befreundeten Ärztinnen und Ärzten unterhalte, so, ne, das ist jetzt natürlich so anekdotische Evidenz so, ne, die sagen das so, aber ne, wenn die halt sagen, ey, ich werde nicht Krankenhausarzt, weil die werden alle verbrannt und die müssen 20 Stunden Schichten ballern und das hat ein Scrubs schon gelernt, das ist nicht clever und so, müssen wir dann nicht für die im Prinzip, nicht müssen wir für die entscheiden, sondern macht es nicht Sinn, da irgendwie Studien zu fördern und irgendwie das anzutreiben, dass das sich sozusagen Krankenhäuser leisten können, da 4 Tage, Wochen, also im Prinzip die Arbeitszeit zu verringern. Es geht ja, ist mir scheißegal, ob es 4 Tage, 6 Tage,
ja.
Es geht ja darum, dass Leute weniger arbeiten für im Prinzip das gleiche Gehalt und im Zweifel nicht gezwungen werden, eine gewisse Arbeitsleistung abzuleisten, weil der Markt, weil die Leute nicht da sind. Also nehmen wir noch das Beispiel mit dem Altenpfleger, ne? Wir haben ja einen Mangel sozusagen, ne, in diesen sozialen Berufen. Wie können wir es attraktiver machen? Vielleicht, indem wir sagen, hey, da gibt es eine 4-Tage-Woche, da gibt es irgendwie so und so viele Arbeitsstunden, du musst weniger arbeiten, weil uns ist klar als Gesellschaft, das ist ein Beruf, der ist mega wichtig. Er wird gerade zu wenig genommen, wir müssen ihn irgendwie attraktiver gestalten. Aber das Altenheim selbst kann ja jetzt nicht sagen, wir bieten eine 4-Tage-Woche an, wir haben eh schon Mangel, wir machen das jetzt. So. Das ist ja irgendwie schwierig, oder? Weil die Leute werden nicht aus dem Nichts kommen, weil dann werden vielleicht die Leute sagen, okay, wir fangen jetzt an, eine Ausbildung zu machen und in 3-4 Jahren sind die Leute dann da, bis dann ist das Altenpflegeheim wahrscheinlich tot. Im Prinzip müsste es doch der Generation jetzt so eine Hoffnung schaffen.
Ja, du hast völlig recht. Das Altenheim hat nicht viel Bewegungsspielraum. Weil, wie du richtig sagst, es gibt nicht genug Leute, die das machen wollen. Und es gibt nicht genug Möglichkeit, das attraktiver zu machen. Du kannst nicht einfach sagen, ich erhöhe die Preise um das 5-fache.
Hm.
Geht nicht.
Hm.
Das heißt, Menschen, die in diesem Tätigkeitsbereich irgendwie versuchen zu planen, haben zwar, die wissen ganz genau, was eigentlich passieren müsste. Die wissen ganz genau, wenn ich jetzt das Gehalt verdopple, dann werden sich mehr Leute bewerben.
Sehr wahrscheinlich.
Ob es genug sind, wer weiß, ob es genug Leute gibt. Mhm. Aber es werden mehr. Aber die können nicht.
Mhm.
Weil die andere Seite gesteuert ist. Die andere Seite kriegt einen Deckel drauf und sagt, laut Sozialgesetzbuch, das ist der Satz, der Pflegesatz für dies und das. Punkt.
Mhm.
Die einzige Art und Weise, wie das Ganze überhaupt noch funktioniert, in den meisten Fällen, sind über Spenden und wohltätige Trägerschaften. Viele Krankenhäuser, viele Pflegeheime sind, da ist der Träger, also derjenige, der die ganzen Bubs zahlt am Ende des Tages oder halt eben Geld zuschießt.
Kirche oder
wohltätige Organisation. So. Mhm. Ja, genau. Das heißt, faktisch, wenn man das jetzt so ganz, ganz einfach sagt, ist es so, irgendwer sagt, ich finde die Kirche gut oder ich finde die Caritas gut oder wie auch immer, kirchennahe Organisation. Ich zahle denen Spenden oder ich zahle über meine Steuer, Kirchengelder, wie auch immer. Und die fließen da und dort rein, damit man das überhaupt noch machen kann. Also, eine Subventionierung eigentlich in irgendeiner Form. Und ja, man kann jetzt quasi versuchen, gegenzusteuern. Man kann sagen, man erhöht doch vielleicht die Pflegesätze, damit, ne? Oder man schafft extreme Anreize. Aber man kann auch gesetzlich sagen, wir machen da jetzt 4-Tage-Woche draus. Aber egal, wie du es machst, es wird nicht für jedes Pflegeheim, wie jedes Krankenhaus perfekt passen.
Mhm.
Und du schaffst damit im Zweifel andere Planungsprobleme. Weil wenn du jetzt sagst, ihr dürft nur 4 Tage die Woche arbeiten, sag ich, okay, dann können wir nicht mehr so viele OPs anbieten. Das heißt, die Wartezeiten werden länger. Dann sagen die Leute, was ist ein Scheiß, jetzt will ich zum Augenarzt, du musst 15 Jahre warten. Das heißt, du löst ein Problem, aber schaffst neue Probleme.
Ja, nur wenn ich es verstehe, da ist nur der eine Gedanke, den ich im Kopf habe. Ich dachte immer, mit 4-Tage-Woche ist gemeint, dass man dann quasi 2 Leute mehr einstellt, dass du quasi den gleichen Service anbietest, aber das ist halt wie so eine Schicht, also dass du dann, also sozusagen, weißt du, das.
Im Ideal schon, aber genau. Wenn du sagst, haben wir denn diese +2 Ärzte überall?
Ja, genau. Bei Ärzten ist das wahrscheinlich schwieriger, weil es weniger Ärzte gibt. Aber bei Pflegern wäre das halt so ein bisschen mein Gedanke, weil. Wenn ich es fällt mir leichter, das kurz am Lehrerbeispiel zu machen. So, ne? Ich finde, uns Lehrern geht's gut, alles super, da braucht man nicht viel groß ändern sozusagen. Ja, aber wir haben ja auch schon darüber gesprochen, wenn da jetzt die Debatte ist, ob die Lehrer 1 Stunde oder 2 quasi mehr arbeiten wollen, wird es quasi immer unattraktiver. Wir haben schon Lehrermangel und irgendwie ist das so eine Todesspirale, die quasi wie vom Piccolo immer weiter in die Hölle geht. So, und diese Spirale wäre ja, also optimal wäre es ja, wenn man diese Spirale ins andere Extrem kehren könnte und sagen könnte, okay, wie können wir den Beruf sukzessive attraktiver machen? Indem man jetzt nicht auf einmal sagt, so zack, 4-Tage-Woche, sondern okay, wir gehen mal 2 Stunden Arbeitszeit runter, dafür können wir vielleicht wen einstellen, der ein bisschen mehr arbeitet und so restaurieren wir diesen Beruf sozusagen des Pflegers in den nächsten 5 Jahren oder des Lehrers. Und das können wir vielleicht uns eher leisten, als jetzt zu sagen, bumm, zack, ihr müsst jetzt 4-Tage-Woche machen und dann kommen auf einmal die Leute angeströmt. Das ist ja auch utopisch wahrscheinlich zu denken, dass das so einfach irgendwie funktionieren könnte. Aber so sukzessive dahin zu arbeiten, weil es gibt ja die Leute, die sagen, also ich habe mir hier aufgeschrieben, der Satz, den ich mir aufgeschrieben habe, weil ich den irgendwie im Kopf habe, habe ich mir aufgeschrieben, Gen Z wollen weniger arbeiten, aber doch nur, weil die jetzige Generation viel früher in Rente und so weiter geht. Also wir lernen doch gerade im Zweifel, also ich, wenn ich mein Beispiel nehme, ich habe doch von meinen Lehrerinnen und Lehrern gelernt, dass die in Frührente gehen, in Frühpension gehen, dass die quasi am Ende ihres Lehrerberufs einfach durch sind und keinen Bock mehr haben. Und weil ich das nicht so enden will, fange ich mit 20 Stunden an, schon direkt reduziert. Ich bin ja genau das Beispiel dafür, dass dann eben so, sozusagen als jemand abgestempelt werden kann, der von Anfang an Teilzeit geht. Ist das geil fürs System? Nicht unbedingt. So, aber ich erhoffe mir so den höheren Return, länger im Beruf arbeiten zu können, produktiver zu sein, bla bla bla.
Ja.
Und worauf wollte ich jetzt hinaus? Genau, also ich wollte darauf hinaus, dass ja im Prinzip die Schlüsse, die wir jetzt gerade ziehen, kommen ja eigentlich daher, was wir quasi beobachten. Wir sehen, Pflegeheime funktionieren nicht, wir haben alle irgendwie Angst davor, selber ins Pflegeheim zu kommen, alle sparen nichts viel Geld an, damit sie in eine geile Seniorenpension kommen können, können sich die wenigsten leisten, funktioniert irgendwie nicht so richtig das System, deswegen hat man Hoffnung. So, und irgendwie müssen wir das ja hinkriegen, also wäre es ja schön, wenn wir es hinkriegen, und dann ist die Frage, macht man dann lieber gar nichts, wenn man sagt, okay, das muss irgendwie so weitergehen, oder versucht man nicht, Schritt für Schritt, wenn man sagt, die Leute würden sich wünschen, weniger zu arbeiten, also gehen wir diesem Wunsch nach und versuchen, das irgendwie zu stemmen, weil damit wir dadurch erhoffen, mehr Leute zu kriegen, oder was würde man sonst machen?
Du kannst das mal durchspielen für Krankenhäuser, Pflegehäuser und sagen, ja, okay, wir wollen den Menschen das ermöglichen, dass sie jetzt weniger arbeiten, damit sie nicht ausbrennen und so weiter. Und wir verbieten jetzt 72-Stunden-Schichten in Krankenhäusern. Du kannst ganz viele Dinge tun, die es den Leuten einfach machen. Und es wird im Zweifel sogar gar nicht deren Portemonnaie treffen, weil die Überstunden machen wie Sau. Das heißt, Individuum freut sich. Aber das heißt, du musst dann, sobald du das einführst, sagst, okay, ab jetzt läuft das. Und dann hast du aber erstmal eine Phase der Adaption. Weil, wenn der eben nicht 72 Stunden macht, dann wird es wahrscheinlich weniger, weiß ich nicht, Behandlung, OPs, Termine, whatever geben.
Oder du musst direkt wen anders haben, also wenn es den geben sollte. Wenn der
Markt das hergeben sollte. Genau, oder das Glück. Und aber, was halt passieren kann, ist, dass eben die Krankenhäuser sagen, ja, Moment mal kurz. Geil, wir haben jetzt irgendwie, weiß ich nicht, so tolle Regel, das bewerben sich jetzt mehr Leute oder das. Aber das wird ja nicht von heute auf morgen passieren, sondern eben die Entscheidung von, ey, das heißt, es kann halt Jahre sich ziehen, bis dann die neue Generation Ärzte sagt, hey, der Beruf war für mich immer so unattraktiv, aber jetzt will ich es machen, weil es gibt halt maximale Schichtzeiten von 12 Stunden, damit bin ich fein. Diese Übergangsphase wird halt, ey, in gewisser Hinsicht. Aber kann man ja verkraften.
Ist ja auch gerade jetzt Pain und so, ne? Also deswegen könnte man ja so ein bisschen rechtfertigen. Ich finde bei Ärzten auch nochmal wahrscheinlich schwieriger, weil die ja irgendwie 15 Jahre Ausbildungszeit gefühlt haben und Altenpfleger drei, so, ne? Aber so. Ist ja egal.
Jetzt sagt aber das Krankenhaus, Moment mal ganz kurz, jetzt müssen wir mal kurz Jahresabschluss machen. So, das heißt, wir gucken, wie viele OPs haben wir gemacht, wie viele können wir den Krankenkassen in Rechnung stellen, wie viel Geld kriegen wir quasi allokiert, was ist unser Plan fürs nächste Jahr, wie viel Geld kriegen wir fürs nächste Jahr. Und was halt passieren wird, ist, du hast weniger abrechenbare Stunden haben, du hast weniger abrechenbare, das heißt, für die also selbst wenn das Individuum keinerlei Schaden, ja, also im Gegenteil, du hast Krankenhaus einen Schaden nehmen, weil es wird einfach weniger in Rechnung gestellt. Und dann ist die Frage, kann das Krankenhaus das erstmal verkraften? Und wahrscheinlich wird man merken, ach fuck, funktioniert nicht. Die meisten Krankenhäuser schreiben rote Zahlen. Wenigsten Krankenhäuser sind profitabel.
Eben, aber wäre
weiß das ich zufällig. Aber das ist die Frage, okay, wie gleichst du das dann wieder aus?
Genau, und wäre dann
Genau,
das ist jetzt dann eben die Frage, ob das nicht was ist, was man sich als Land eben dann erlauben muss, zu sagen, dann nimmt man das linksextreme Mittel und verteilt da Gelder hin, sozusagen. Indem man sagt, dafür nehmen wir Steuergelder, sozusagen, weil Gesundheit ist irgendwie was wir sehr hochhängen. Das ist vielleicht wichtiger als, also vielleicht sogar wichtiger, um es in Konkurrenz zu schicken, als ein Elterngeld. Und wir wollen uns als Land das leisten, sozusagen, das so. Jetzt würde man natürlich wieder sagen, ja, okay, aber wo stoppst du dann im Prinzip? Oder?
Ja, du musst halt das Budget irgendwo hernehmen. Also das ist halt das Ding. Du musst es ja irgendwo dann entweder wegnehmen oder du hast es übrig, was nie der Fall ist, aber angenommen, du hättest es übrig, könntest du dahin sagen, ja, okay, was wir jetzt als Ausgleich machen, ist, die Defizite der Krankenhäuser werden ausgeglichen. Dann sagst du als Krankenhaus aber, hey, bisschen geil auch, weil ich kann jetzt einfach, also wenn ich jetzt miese mache, warum auch immer, kriege ich das Geld einfach, ich kann nicht pleite gehen. Oder was muss passieren, damit ich pleite gehe? Das heißt, das Krankenhaus hat weniger Incentive von sich aus zu sagen, hey, ich muss gucken, dass ich irgendwie über Wasser bleibe.
Aber denken das nicht Krankenhäuser jetzt schon? Also,
nein,
weil du diese, willst also doch als Land ja nicht deine ganze Krankenhäuser pleite gehen lassen.
Nee, aber im Zweifel haben, also die müssen ja trotzdem irgendwie schauen, dass der Träger die, das, also dass die irgendwie über Wasser bleiben. Die
ja, kriegen ist das ja so?
Kredite im Zweifel.
Aber, ja, klar. Also wir würden doch uns als Land nicht leisten können, die kaputt gehen zu lassen. Das ist so wie bei Banken. Wir können doch uns nicht, also die würden doch immer aufgefangen werden im Worst Case, oder nicht?
Vermutlich schon.
Vielleicht nicht
weil werden sie, die werden in der Regel halt an irgendwen weiterverkauft. Was du also jetzt momentan siehst, plötzlich heißen Krankenhäuser anders. GfK-Kliniken da. Krankenhaus so sagt, irgendwas wird umgehört. Also, was dann passiert, das Krankenhaus geht hops, der Träger sagt, ich kann das nicht mehr finanzieren. Da kommt irgendein Unternehmen, sagt, ich kaufe sie für Cent. Trimmt das da, schmeißt Leute raus, whatever. Sagt hier, ab jetzt 72 Stunden, friss oder stirb oder ich schmeiß dich halt raus. Und lässt das Ding halt profitabel laufen. Es wird halt einfach aufgekauft und dann halbwegs aufgepäppelt. Mhm. Aber der Service wird dadurch nicht besser oder irgendwas. Mhm. Es wird halt einfach profitabel gemacht oder es spezialisiert sich auf eine Nische und versucht irgendwie. Aber jetzt aktuell greift man dann halt eine, indem man sagt, es wird halt verkauft, irgendwann anders kauft es auf und betreibt es halt weiter. Mhm. Ich glaube, der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, klar, man kann halt sagen, hey, wir geben dem Krankenhaus einfach Geld, damit es einfach halten, weil es ist ja so ein wichtiges Gut. Das Problem ist halt dann, wenn aber dann jetzt, sagen wir, die Generation kommt jetzt nach 15 Jahren und du hast auf einmal die Leute, die sagen, hey, ich kann jetzt im Krankenhaus arbeiten, dann ist halt die Frage, sagt man halt, was macht man dann? Sagt man, hey, wir stellen die jetzt ein, damit wir da den Service hochfahren können? Und dann ist halt die Frage, gleicht das quasi, gibt es diese Stellen dann? Gleicht es das bisherige, also die, muss man die Subvention, die man bisher hatte, aufstocken, weil man sagt, jetzt die Kosten gehen wieder hoch, weil wir jetzt einfach neue Ärzte einstellen, um den Service vor 10 Jahren wieder gleich zu halten?
Also, ja, aber in meinem Szenario wäre es jetzt so, also, wie gesagt, das ist nur Gedankenspiel. In meinem Gedankenspiel wäre es jetzt so gewesen, okay, du beißt den sauren Apfel. Wir wissen, das kann man ja bestimmt einigermaßen berechnen, könnte ich mir jetzt vorstellen. Mhm. So, wir müssen jetzt irgendwie 5 Jahre, nehmen wir Krankenpfleger so, wir müssen jetzt 5 Jahre dieses System irgendwie subventionieren. Aber, wie du es eben gesagt hast, es ist so eine, also man muss es hinkriegen, dass das so eine 1000%ige Nummer wird, dass so klar ist, okay, in 5 Jahren, weil es so klar ist, dass dadurch mehr Krankenpfleger quasi dahin kommen und dann in 5 Jahren wird die Subvention abgeschafft, egal was passiert sozusagen. Das heißt, die Krankenhäuser oder die Altenpflegeheime haben quasi weiterhin so ein bisschen den Druck. Wir müssen jetzt quasi Leute finden, weil dann wird das wegfallen. Wir müssen unsere Produktivität erhöhen. Wir müssen quasi dann wieder mehr Geld erwirtschaften sozusagen von den Krankenkassen. Blablablub. Es muss sich dann wieder selber tragen können bis zu einem gewissen Maße. Wie gesagt, auch wenn es jetzt gerade noch nicht so richtig funktioniert.
Ja.
Also so Stand jetzt quasi werden. Nur halt mit 2 Leuten mehr und mit weniger Arbeit pro Person. Und ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Ich kann das nicht sagen. Ich weiß es nicht.
Das Ding ist halt, du hast halt, deine Annahmen müssen halt sitzen.
Genau.
Wenn es nicht der Fall ist, dann tut's weh.
Absolut. Aber ist es nicht immer
und das
so?
Ist,
also treffen wir nicht immer Annahmen in Politik und so?
Ja, oder in ja genau das ist das Ding. Der Unterschied ist halt, wenn das Unternehmen die Annahmen für sich trifft und weiß, welche Variablen es hat, dann kann das Unternehmen sagen, Moment mal, wenn ich in Schieflage gerate, dann habe ich mehrere Möglichkeiten. Ich kann Leute entlassen, ich kann Dinge verkaufen, ich kann irgendwie eine Finanzierung holen, ich kann Investoren reinholen, ich kann Mitarbeiter das Gehalt kürzen, ich kann mein Produkt verändern, ich habe 1000 Dinge, die ich tun. Ich kann meinen Preis erhöhen. Mhm. Als Krankenhaus habe ich halt nur einen Teil dieser Dinge. Mhm. Ich kann nicht einfach so meinen Top-Arzt rausschmeißen so, oder sein Gehalt kürzen, weil er geht ja woanders. Ich kann nicht einfach das so. Mhm. Du kannst nicht einfach sagen, ich erhöhe den Preis für eine Knieoperation. Mhm. Geht nicht. Kannst du einfach nicht machen. Das heißt, wenn du deine Planung muss halt immer sitzen und wenn du einmal falsch planst, ist es wie ein Genickbruch. Mhm. Und wenn du je mehr Abstraktionsebene du hochgehst, sagst, das Krankenhaus plant jetzt nicht mehr selber, also es kriegt halt einen Budgetausgleich, dann muss die Planung sitzen für das Krankenhaus. Das heißt, man spekuliert darauf, wie viel Budget kriege ich denn und plant das mit ein. Mhm. Das heißt, man hat noch eine Variable drin. Und wenn du es noch eine höher gehst und je mehr Ebenen du draufpackst, die halt die Planung für andere mitplanen, berücksichtigen müssen, desto, das ist ja verheerender, wird eine Fehlplanung.
Mhm.
Weil wenn es irgendwann mal nicht passt, dann sickert das halt bis nach ganz unten durch. Mhm. Und das ist halt das, wo man halt sagt, naja, du hast halt, das ist halt so ein Dilemma. Das ist halt nie geil. Du kannst halt entscheiden zwischen, sagst du halt, hey, ich greife dort ein in die Pflegeheime, in die Krankenhäuser und versuche die halt besser zu machen, aus der reinsten Intention heraus eben. aber nehme mir die Bürde zu sagen, ich muss aber dann auch gleichzeitig, ist mein, meine Annahmen müssen sitzen, meine Planung muss sitzen, die Variablen, die ich ansetze für die, für diese Kalkulation, muss halt hinhauen. So, ich muss nächstes Jahr 17 Knie-OPs machen, ob ich will oder nicht, wenn ich die nicht haue. Das ist ja so ein bisschen die Kritik, so an Krankenhäusern, dass das teilweise OPs gemacht werden, die gar nicht nötig sind, weil man aber dann, ne? Und das zeigt halt, dass halt eben die Verzweiflung groß ist, wenn man sagt, als Arzt nehme ich meinen moralischen Kompass, mein Eid und werfe den einfach über Bord. Mhm. Und bin damit cool, weil ich einfach utilitaristisch denken muss und nicht wie Kant. So, weil ich muss ja auf einmal sagen, wie kann ich das Krankenhaus am Leben erhalten? Fucke dich, schneid dieses Knie auf, obwohl es kerngesund ist. Mhm. Und das zeigt halt, dass wie eng und wie soll ich sagen, wie eng die Planung ist, wie schwierig es ist, das irgendwie hinzukriegen. Und jetzt kann man auf der anderen Seite sagen, das wäre die andere Seite der Medaille, sagen, naja, was kann man dem denn entgehen? Und sagt, naja, wir hören halt auf, Restriktionen draufzupacken. Aber das hat automatisch die Konsequenz, dass Preise hochgehen, dass Menschen weniger arbeiten vielleicht. Also du erschaffst diesen Effekt, aber der hat einen Preis. Mhm. Das heißt, man kann sagen, behalten wir es halt konstant, gleiche Leistung und brennen halt Individuen aus, nämlich Ärzte und Pflegerinnen und Pfleger. Aber wir können dafür dieses System aufrechterhalten. Oder beißen wir den sauren Apfel und sagen, hey, wir lösen das, diese Restriktionen zum Teil auf, was eben den natürlichen Effekt haben wird. Das wird, die Preise werden hochgehen. Es wird nicht für jedermann zugänglich sein in der gleichen Art und Weise. Und lassen aber das System atmen.
Aber jetzt gerade ist halt die Entscheidung. Ja. Sorry, aber muss man nicht so fair sein, bei der ersten Option auch zu sagen, die Frage ist, ob das so stabil bleibt, ist ja auch eine Annahme, dass man sagt, wenn man es jetzt so lässt, wie es gerade ist, dann bleibt es irgendwie stabil, aber vielleicht ja auch nicht. Also vielleicht ist dann auch einfach so, dass es immer weniger Pfleger geben wird und einfach keine, also dann ist es einfach so, dann müssen Altenheime quasi schließen. So.
Ja, das ist das, was ich meine. Man kann halt, man gleicht halt eben den Stress einfach so ein bisschen aus und man zieht ihn halt in die Länge. Anstatt zu sagen, oh, wir lassen es jetzt einmal krachen, es tut einmal weh, sagt man, ja gut, vielleicht können wir es noch 10 Jahre ziehen. Vielleicht 15 Jahre, weil dann haben wir das demografische Peak erreicht und dann knallt es wahrscheinlich, aber bis dahin ist es vielleicht auch fein. Mhm. Oder man spekuliert halt auf irgendein kleines Wunder und sagt, hey, vielleicht werden Ärzte 27.000 Mal produktiver in nächster Zeit. Mhm. Vielleicht gibt es die neue Maschine, die auch einmal klar, die OPs
haben macht. Haben wir jetzt
die ganze Zeit ausgeklammert, klar. Mhm. Genau, die Hoffnung hat man halt immer, so glaube ich, dass man sagt, ja gut, das System wird jetzt nicht funktionieren, aber wir wachsen da schon raus irgendwie in das neue System hinein. Und das finde ich halt, wie gesagt, das ist ein Dilemma, weil in beiden Fällen tut es halt irgendwie weh. Und dann ist halt die Frage, welchen Tod willst du halt sterben? Und zu wann? Und ich glaube halt.
Ja, es ist beides so ein bisschen eine Risikokalkulation, ne? Und du, bei beiden muss dir aber klar sein, dass es beides ein Risiko ist und beides kein, es wird auf jeden Fall so kommen im Prinzip, ne? Und dann ist natürlich die Frage, willst du mit deinem Gesundheitssystem gambeln? So, also willst du dich auf den verlassen, der jetzt sagt, hey, pass, vertraut mir, ich habe einen Plan, lass das so probieren. Oder brauchst du, also wenn es gut geht, sagen alle, ja, mega geil, so, ne? Und wenn es nicht gut geht, dann sagen alle, ja, war doch scheiße. Und, aber, ja, es ist wirklich ein Dilemma, weil man wirklich sich die ganze Zeit denkt, also, ne, wie auch mit deinen mahnenden Worten quasi im Ohr mit, naja, wer hat denn jetzt die Hybris zu sagen, so wird es auf jeden Fall funktionieren und, ne, vertrauen wir dem? Aber genauso sehen wir ja gerade Stand jetzt, dass es den Leuten auch einfach nicht gut geht in den Pflegeheimen und dass die Leute halt, das ist halt gerade quasi ohne Eingreifen, auch explodiert. Und irgendwelche Lösungen müssen ja sozusagen geschaffen werden. Und irgendwer muss eine gute Idee haben und wir müssen irgendwem vertrauen im Prinzip.
Die einzige, oder? Ich glaube, die einzige Sache, die man auch Basis von Logik, glaube ich, festhalten kann für sich selber, ist, dass je mehr die Entscheidung vom Individuum ausgeht, desto besser kann das Individuum auf sich aufpassen. Und je mehr quasi jemand anderes für das Individuum entscheidet, desto höher das Risiko, dass diese Person die Wünsche und Bedürfnisse des Individuums falsch einschätzt. Ich glaube, das ist so, also wenn ich typisches Beispiel aus der Schule, wenn du jetzt sagst, das Kind, was willst du? Du bist jetzt 18, was willst du machen mit deinem Leben? Wird das Kind für sich selber eine Entscheidung treffen. Mhm. Ob das die Entscheidung ist, die Eltern mittreffen oder die Großeltern oder vielleicht die Lehrer. Ich glaube, das ist vielleicht ein einfaches Beispiel, weil die Eltern würden ein anderes Weltbild haben als das Kind. So. Und meine These wäre, das Kind weiß vielleicht nicht das Beste für sich selbst, weil der Lebenserfahrung fehlt, aber es wird in dem Moment das Richtige für sich entscheiden. Und wenn es nur darum geht, lernen zu entscheiden. So.
Aber ich glaube, bei Individuen ist es. Aber.
Ja, oder halt Fehlentscheidungen treffen und dann halt hoffentlich daraus lernen. Aber ich glaube, bei Individuen ist es ähnlich so, weil du als Altpfleger arbeitest und für dich selbst eine Entscheidung triffst, dass du eben halt Teilzeit machen musst, weil das dein Leben so besser macht. Oder weil, oder du sagst jetzt, nee, ich baller die Nachtschicht 72, bin ich voll geil, ich will das jetzt machen, weil ich unbedingt in Urlaub fliegen will dieses Jahr. Weil ich meiner Freundin einen Heiratsantrag machen will auf Malle, weil das mein Life-Goal ist. Ich glaube, das ist wahrscheinlich richtiger von der individuellen Entscheidung, als wenn jemand sagt, mach mal 4 Tage die Woche oder ja, arbeite noch 16 Stunden maximal und kauf dir nicht den Ring, den du kaufen wolltest für deine Freundin.
So. Ich finde, das klingt total nachvollziehbar, absolut. Es fällt mir nur wieder schwer, das auf dieses enge System zu übertragen. Also es, ich würde,
weil das System schon so eng ist, ist schon ja, so,
genau,
ist, das ist so das Problem, abhängig von halt allen.
Ne, dann wird die Teilzeit, dann entscheidet es Individuum für sich, ich kann das nur in Teilzeit leisten. Ja, Teilzeit wird dir nicht bewilligt, weil wir brauchen Leute. So, schade. Das Individuum konnte die Entscheidung nicht treffen, obwohl es eigentlich will.
Ja.
Dann sagt er vielleicht, ah, ich muss, um zu überleben, also ne, Burnout-mäßig, muss ich in Teilzeit gehen, aber kann mir das nicht leisten, weil der, das Gehalt so gering ist. Dann kannst du natürlich sagen, ja, hast du Pech gehabt, aber wir wissen, also die Pflegegehälter sind nicht so hoch, dass man sagt, ja, dann musst du ein bisschen auf Luxus verzichten, dann geht das schon, sondern die Gehälter sind auch einfach Arsch. So. Und deswegen finde ich, da hakt dieses, das Modell so ein bisschen, das Individuum muss die richtige Entscheidung treffen, weil dann könnte ich jetzt, also würde ich jetzt sagen, wenn man diesem Weg folgt, müsste man eigentlich eine Umfrage machen, wo alle Pflegerinnen und Pfleger, alle angehenden Ausbildungen, Pflegekräfte, die muss man fragen, was braucht ihr für euren Beruf, damit ihr das irgendwie hinkriegt?
Mehr Geld.
Und genau, und darauf gehen musst du eigentlich dann handeln, weil dann kannst du sagen, okay, wir haben den individuellen Wunsch der Person gehört, wir haben die irgendwie abgefragt. Und darauf basierend treffen wir jetzt im Zweifel eine Entscheidung. Aber das würdest du, wenn du das bei jedem Beruf machst, würden ja alle sagen, wir wollen mehr Geld. Also das funktioniert ja nicht.
Ja,
aber wie würdest du dann sagen, das Individuum wird es entscheiden bei dem, bei dieser
Sparte? Das Individuum kann ich auch sagen, dieser ganze Berufszweig ist so für den Arsch. Fuck it, ich lasse es. Zur Not provoziere ich, dass ich gekündigt werde, indem ich einfach irgendwie schlechte Arbeit leiste.
Ja.
Und dann, wenn ich gekündigt bin, nehme ich das Geld vom Amt und sage, hey, ich würde mich gern neu bewerben, ich möchte gern Berufswechsel anstreben, ich hätte gern Kurs bezahlt und dies und das und probiere mich aus und zur Not arbeite ich bei McDonald's.
Ja, aber das wollen wir das ja als Land quasi nicht. Also wir wollen das ja als Bevölkerung,
ja,
als Gesellschaft
aber,
quasi nicht, dass die Menschen aber, da hinkommen, das zu machen.
Ja, Moment, aber das ist das deswegen sage ich, wer ist das Land zu sagen, was das Individuum tun soll? Wenn dir das auf den Sack geht, weil das Konstrukt so ätzend ist. Das ist wie, als würde ich sagen, wir brauchen unbedingt Lehrer, aber du darfst nicht kündigen. Ich will nicht, ich werde alles tun, damit du bleibst.
Ich verstehe. Das ist so, aber das ist doch eher nicht ein Aufruf zu mehr Zwang, sondern ein Aufruf zu, du musst dann Anreize schaffen. Du musst doch das, und im Zweifel musst du durch Kündigung, durch individuelle quasi Entscheidungen, das Land dazu zwingen, Dinge zu verbessern, sozusagen, für diesen Beruf. So. Aber das wäre ja noch cooler, wenn das Land das tun würde, ohne dass du erstmal kündigen musst, sozusagen. Weil die Leute ja genug Alarm senden und sagen, Leidensdruck ist riesig, wir sind kurz vorm Kündigen, bitte tut was. Dann lass es doch als Land nicht so weit kommen, dass es überhaupt, dass die Menschen dahin kommen, oder nicht? Ist das nicht deine, auch irgendwie so eine
Art
Fürsorgepflicht irgendwie und so?
Ja, aber das ist das, was ich sage, ist halt, so, wenn du als Land halt hingehst und sagst, ich entscheide, wie das halt läuft in diesem System, ich schaffe dieses System, da musst du halt perfekt planen können und du musst halt Kapazitäten steuern können und du musst Preise perfekkt einschätzen können.
Aber wer entscheidet sonst?
Damit das eben
nicht, also das ist die Frage.
Also das Unternehmen.
Aber es ist ja kein Unternehmen.
Der Träger. Ja, aber die haben halt Preisgrenzen. Da wird gesagt, du darfst halt für Pflege darfst du nicht mehr als das hier in Rechnung stellen.
Aber dann wäre doch dann quasi die Lösung, dass
Pflege
das
Land die
Preisgrenzung quasi auf Preisgrenzen aufhebt,
genau.
Sozusagen.
Genau, ja. Und dann wird aber, das will man ja aber nicht, weil man dann sagt, scheiße, dann können wir uns das ja gar nicht mehr leisten, weil da wird es ja so arschteuer. Wer kann sich denn noch Pflege leisten? Und die Antwort ist ja, no shit, Sherlock, weil es eben kaum Menschen gibt, die das machen und das anbieten, ist das ein Luxusgut. Aber das will man ja nicht. Man sagt ja, das soll ja für ganz viele Menschen zugänglich sein. Wir wollen, dass das Art Teil unseres sozialen Auffangnetzes ist. Und jetzt kann man die Frage, wer zahlt den Preis dafür, dass man es allen zugänglich macht? Im Moment zahlen das die Pfleger. Und die Träger, die, wie gesagt, in der Regel irgendeinen halb wohltätigen Charakter mit sich bringen und darauf hoffen, dass Menschen nicht aus der Kirche austreten, dass Menschen nicht aufhören zu spenden, weil die sagen, hey, wenn jetzt morgen die Spendengelder wegbrechen, dann kann ich den Bums zumachen. Oder es wird dann weiterverkauft und irgendwer anders peppelt es dann ein bisschen auf. Aber was halt immer weiter runtergeht, ist die Pflegeleistung an sich, weil die Menschen sind überfordert, die können das nicht leisten, die sind am Arsch, die brennen aus. Die Budgets werden immer weiter gecapped, weil man sagt, scheiße, okay, wie können wir es überhaupt noch anbieten? Ja, die Leistung kicken wir raus, da können wir nicht mehr dreimal am Tag den Menschen, der bettlägerig ist, drehen, sondern vielleicht nur einmal am Tag, muss reichen. Das heißt, das Produkt wird immer schlechter, der Preis bleibt konstant oder wird leicht erhöht und die Leute brennen aus. Das heißt, der Preis, den man für dieses, der Luxus, den wir haben, dass viele Menschen ein Pflegeheim besuchen können, als halt Pflegebedürftige, es wird halt von den Leuten bezahlt, die dort arbeiten und von den Unternehmen, die es irgendwie versuchen hinzukriegen und von den wohltätigen Organisationen. Und das kann es halt auch nicht sein. Das ist halt so ein bisschen, ich sage, ja, also deswegen ja. Beschweren sich ja auch alle. Alle haben recht, aber die Lösung kann es halt nicht sagen, ja, wir müssen jetzt irgendwie das System weiterhin drillen und komisch verbiegen, damit es irgendwie passt und sagen, ab jetzt 4 Tage Woche, sondern muss es halt sagen, okay, was ist eigentlich das Problem am gesamten Konstrukt? Ist, okay, es gibt keine Preisfreiheit, Unternehmen können nicht profitabel sein, also haben die keinen Anreiz und krepieren. Also müssen wir es halt zulassen, dass es teurer wird und ja.
Ja, aber wenn wir jetzt, keine Ahnung, wenn wir jetzt dieses Gespräch führen würden, wenn wir beide 60 sind und, sage ich mal, kurz vor Pflegeheim sind, so. Ja. Ist man das mit 60 nicht wirklich, sagen wir mal 70.
Sagen wir,
gehen wir mal von uns aus, upsi. So, werden wir es hier auf meine Eltern anhören dürfen. Naja.
60 ist mal topfit.
Ja,
natürlich. Athlet.
So, angenommen, wir sind kurz davor. Dann würden wir doch auch nicht sagen, ja, dann lass es jetzt halt teurer werden. So, dann, also, wenn wir es nicht leisten können. So, aber wir brauchen noch eine Lösung. Also was wäre. Also,
irgendwer muss, du müsstest jetzt hingehen und politischen Tod sterben und sagen, ich revolutioniere verschiedene grundfundamentale Systeme, die bisher funktioniert haben, aber die langsam zerbrechen.
Genau.
Weil Wirtschaft, und
das heißt, ich muss sagen, vertraut mir. Und
weil Demografie. Genau. Aber.
Gebt mir ins Risiko. Also, so.
Okay. Wenn ich jetzt sage, ich werde jetzt Bundestagsabgeordneter oder ich trete einer Partei bei und habe dann 4 Jahre, so, das läuft. Warum sollte ich das tun? Gott verdammt. Also ja, ich könnte patriotisch sein, sage ich will hier irgendwie, mein Erbe soll sein, ne? Ich will hier das System ändern und so weiter. Aber erstens ist es, also werde ich das durchziehen können, weil meine Parteileute, die haben, sagen vielleicht, nee, mach das mal nicht, das wir sind doch die Todespartei. Irgendwer wird uns vorwerfen, die populistische linke, rechte Mitte, wird auch immer, wird auch sagen, guck mal, es sind so und so viele Pflegebedürftige gestorben, weil eben niemand sich mehr ein Pflegeheim leisten kann. Die Menschen können nicht mehr arbeiten gehen, weil ihre eigenen Eltern plötzlich pflegen müssen. Das ist politisch und kannst du das nicht machen, das ist ein politischer Selbstmord. Das heißt, man sitzt es aus und diejenigen, die sagen, hey, ich bin kurz davor, ich könnte noch quasi die nächsten 10 Jahre davon profitieren, die werden ja auch nicht sagen, ich wähle diesen Trottel, der sagt, hey, ich kippe jetzt das System. Das ist das, was ich meine. Sobald halt solche Dinge implementiert sind, ist es nahezu unmöglich, die wieder loszuwerden, außer es kracht halt bombastisch krass.
Aber was ist deswegen, die Lösung?
Wir sitzen das jetzt aus, irgendwann mal wird es nicht mehr tragbar und dann muss man gezwungenermaßen das Ganze ändern. Und dann ist halt die Frage, wer ist daran schuld? Und dann kann man sagen, naja, wir haben ja hier Krise, ist quasi nicht mehr tragbar, wir brauchen jetzt ein neues System, deswegen müssen wir es jetzt anders gestalten und dann kann man es machen, ohne politischen Tod zu sterben.
Ah, weiß ich nicht. Meinst du? Ich glaube, du würdest den politischen Tod immer sterben, weil du kannst es immer verargumentieren.
Vermutlich, aber dann musst du es halt, dann musst du es halt machen, weil dann ist es so, dann sagen die halt, hey, scheiße, okay, wir lösen die Dinger jetzt auf.
Ja gut, aber könnte.
Das wird halt kein Einzelfänomen sein. Ich glaube halt nicht, ich glaube, du kannst das halt relativ weit strecken und dann wird es halt dann werden viele Brände gleichzeitig sein. Dann wird Krankenhäuser gehen kaputt, also Wartezeiten gehen jetzt unendliche. Dann wird gesagt, okay, wie fixt man das? Ja, lass uns mal bitte die Krankenhaus-Sonderbeiträge nochmal erhöhen. Dann werden sich Leute beschweren und irgendwann mal deichselt man das halt aus. Und,
Ja, aber eigentlich wollen wir, aber wir wollen es doch nicht dahin kommen lassen. Also,
ja, aber das System erlaubt quasi keinen eleganten Ausweg, ja, ohne sein Gesicht zu verlieren oder irgendwem Schmerz zuzufügen.
Ja, genau. Aber schwierig. Das ist halt die Frage. Ne? Lässt du es dazu kommen, dass es dann scheiße für alle wird oder lässt es, also später scheiße für alle wird oder jetzt scheiße für alle wird sozusagen. Ne? Aber wie gesagt, ich sag ja nicht, wie realistisch ist, dass jetzt da irgendein Politiker hinkommt und sagt, der macht das sozusagen, aber wenn ich doch jetzt mir wünschen würde, also wenn ich mir jetzt vorstellen könnte, was wäre die beste Lösung, wäre die beste Lösung ja nicht, ich warte jetzt ab und warte, bis es kracht und mach dann was, sondern dann würde ich ja sagen, ja, lass das Krachen doch vorziehen und lass jetzt, also wenn das jetzt zwangsläufig miteinander verbunden ist, sagen wir, dann lass doch jetzt machen. Weil ist ja egal, ob ich das in 10 Jahren mache oder in einem oder jetzt.
Ich glaube, was realistisch passiert ist, dass man eben so eine Art Patchworking betreibt. Dass man sagt, da ist ein Problem, Pflaster drauf. Und
das passiert ja so ein bisschen schon,
das,
oder?
Ja, genau. Und man macht halt, man schiebt das Problem quasi so ein bisschen hinten rücks, indem man sagt, wir erhöhen irgendwelche Töpfe, Budgettöpfe. Hm. Und wir erhöhen die Staatsverschuldung. Das ist jetzt das Interessante, was halt Deutschland irgendwie klugerweise vorausschauend gemacht hat, gesagt, ja, okay, wir können aber Staatsverschuldung nicht unendlich hochtreiben, wir setzen dann Cap. Das heißt, jetzt sagt man, ah, fuck, kein Ausweg mehr, Patches funktionieren nicht. Das heißt, man hat klugerweise da eben halt einen Deckel drauf gesetzt, aber jetzt muss man kreativ werden, um halt trotzdem, weil warum hat man denn jetzt die Frage nach, okay, wie kriegen wir Staatshaushalt verabschiedet? Man merkt so, fuck, geht it's halt expensive. Nicht mehr, irgendwer muss, genau. Und deswegen, ich glaube halt, das ist so der typische Plan ist halt, wenn du in dieser Lage bist, und das betrifft nicht nur Deutschland, das betrifft jedes Land der Welt, was halt eben eine hohe Staatsverschuldung hat und halt eben ein schönes Sozialsystem hat, einen Punkt, wenn halt die Demografie nicht mitspielt, genau, und wenn halt eben Wirtschaft nicht mehr das ist, was es mal war, dann musst du halt, kannst du es nur hinauszögern und in der Regel ist es halt einfach mehr Schulden machen, weiter hinauszögert und dann halt noch ein paar Jahre in die Zukunft schieben, bis irgendwann mal halt, wie gesagt, einfach alles abgewickelt wird. Und es muss halt nicht immer blutig oder schlimm werden, aber es wird halt irgendwann mal einfach so ein Reset, wo man sagt, ja, okay, diese Krankenhäuser gehen jetzt alle an diese Firma. Und dann ist es der amerikanische Investor, die alle aufkauft und die alle aufpäppelt. Und dann sagt man, ab jetzt neue Reform, Preise sind frei, gibt keine Krankenhausversicherung mehr, quasi keine Krankenversicherung mehr, die läuft jetzt ein bisschen anders. Neues System, weitermachen.
Ja, wenn das so cool ist, also keine Ahnung, es fällt mir halt schwer.
Es wird wahrscheinlich nicht so cool, aber es ist halt, ich sehe halt, ich suche die ganze Zeit nach einer Lösung. Ich denke, wie kann man das anders machen, dass es halt nicht eklig wird? Und die einzige Lösung, die ich halt habe, ist, lass uns halt nicht noch mehr solcher Systeme schaffen, die halt zum Scheitern verurteilt sind, weil die im Zweifel halt eben Gelder verlangen, die wir so knapp verteilen. Und ich würde lieber sagen, lass uns lieber irgendwo einsparen bei irgendwelchen Subventionen für Technologien, die halt super fragwürdig sind, ob sie halt eben net Benefit haben für eben das Gesamtsystem. Und lass uns da lieber nochmal 5 Jahre länger Krankenhäuser ablaufen halten. Weil am Ende des Tages musst du halt entscheiden, lieber Schule, Krankenhäuser, soziales System. Und im Zweifel, wenn es hilft, zu sagen, ja, weiß ich nicht. Wir verzichten jetzt auf, und das ist halt das, was halt das auf Meta-Ebene komplett der Mindfuck ist. Viele der Dinge, wo wir gerade Geld reinstecken, sind ja mit der Intention, den Klimawandel zu stoppen.
Zum Beispiel, ja.
Und wie kannst du das jetzt dein Gewissen übereinbringen, zu sagen, hey, ich wähle Krankenhäuser über Klimawandel? Hm. Dann kommt jemand und sagt, naja, gut, aber Pflegeheime, die Leute sind eh nicht mehr so. Weißt du, dann kommst du in so kranke Fantasien mit rein. Und deswegen ist es fucking schwierig.
Genau. Also ja, absolut. Ja, natürlich, also ich habe jetzt keine Sorge, ich wollte jetzt auch nicht eine einfache Antwort. Also ich glaube, das ist natürlich auch naiv gedacht. Aber ja, das Einzige, was ich mich noch so ein bisschen frage, ich verstehe dieses Schuldenbremsen-Ding, dass, ne, wir müssen vorsichtig sein mit Sondervermögen, ne, also jetzt auch diese 100 Millionen, die da damals in die, wegen des Krieges sozusagen aufgerufen würden. Natürlich kann man jetzt immer rufen und sagen, ja, warum gibt's denn nicht 50 Millionen Sondervermögen für Bildung? Warum gibt's denn nicht 100 Millionen Sondervermögen für Krankenhäuser sozusagen? Alles würde ja total Sinn ergeben, aber ich verstehe, dass man auch da sagen muss, okay, also ich würde jetzt sagen, persönliche Meinung, Schulden machen macht Sinn in manchen Situationen, aber du musst es kontrolliert machen und du musst es sinnvoll machen. So wie Menschen, die auch ganz viel Geld haben, im Zweifel sagen, ich kaufe ein Haus, aber natürlich gebe ich nämlich dafür einen Kredit und nehme ich mein eigenes Vermögen, weil und so, ich verspreche mir davon das und das und das. Du müsstest, wenn du das irgendwie mit der Schuldenbremse da irgendwas dran änderst, müsstest du das klug machen und nicht einfach sagen, ja, lass mal die Schuldenbremse abschaffen. So, ich glaube, das wäre keine seriöse Forderung, sondern du müsstest irgendwie gucken, wie kannst du in Ausnahmesituationen, wenn wir sagen, ne, es ist immer noch kriegsgebeuteltes Inflationsgebeutel und so weiter, wir müssen jetzt irgendwie, wir haben die Hoffnung, das 3-4 Jahre erstmal so ein bisschen abzudämpfen. Dafür können wir die Schuldenbremse aufweichen, aber nur in die und die Hinsicht, nur in Investitionen in Zukunft, in Bildung, in nachfolgenden Generationen. Wenn, dann müsste man das irgendwie so machen. Das wäre für mich noch eine Lösung, wo man sagt, wir überbrücken, ohne dass es so schlimm wird, weil im Prinzip alle Länder machen Schulden ohne Ende. Warum sollten wir jetzt die sein, die es nicht tun, im Zweifel?
Guter Punkt, ja.
Ne? Weil das Spiel läuft nun mal so. Irgendwie klappt es ja trotzdem. Und warum sollen wir jetzt sein, die sagen, hey, also so ein bisschen wie bei Fußballvereinen, wenn Frankfurt sagt, ja, wir gehen nicht ins Minus, wow, ja, aber dafür spielen wir auch scheiße, im Zweifel. Also früher, so.
Ja, das ist 100% richtiger Punkt, weil Ich glaube, das ist so ein bisschen, das ist so Thema unserer Zeit auch gerade, zu sagen, wir möchten das Richtige tun und hoffen, dass andere auch das Richtige tun.
Mhm.
Und da schulden wir uns auch, hey, wenn wir als Deutschland, wir sind wirtschaftlich so stark, sind so, also alle gucken, sagen, hey, cool, Deutschland ist irgendwie voll krass, warum auch immer. Wenn wir uns das leisten können, sagen, wir können das in den Griff kriegen, dann sagen vielleicht andere Länder auch, sagen Spanien, Italien, Griechenland, hey, die haben es ja auch geschafft, dann machen wir das irgendwie nach, so. Problem ist, niemand hat es gejuckt. Die haben gesagt, fuck, ja, ist egal. So, fuck, so, wir können es sich leisten. So, egal. So, das heißt, man hat so die Hoffnung gehabt und man hat so gesagt, wir tun sich selbst was Gutes. Aber so hat leider nicht den Effekt gehabt, den man wahrscheinlich erhofft hat, den man hat. So, dazu kommt, und das ist so, das ist jetzt so auch so ein schwieriges Thema. Wenn du jetzt die Frage stellst, okay, was kann man denn trotzdem noch ändern bei dem Staat? Du hast ja gewisse Staatsleistungen und du hast Staats quasi Beschäftigte, die sagen halt, hey, das sind ganz viele Menschen und die machen irgendwas im Namen des Staates. Und
nieder mit den Beamten. Bereit.
Nicht per se, aber zu sagen, hey, vielleicht gibt es ja Bereiche, wo man sagen kann, hey, da könnten die Hälfte der Menschen den Service in gleicher oder sogar besserer Qualität machen. So. In Deutschland, glaube ich, ich habe gerade nachgeschaut, 12% aller Erwerbstätigen sind im Staatsdienst.
Krass. 12% aller Deutschen sind Beamte? Alle Leute, nicht, die arbeiten? Nee,
nicht Beamte, aber die arbeiten, also deren Gehalt wird vom Staat bezahlt.
Oder im öffentlichen so, das heißt, Dienst und solche Sachen.
So, ja, genau. Okay. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt, das heißt, du hast nochmal ein Dilemma. Wenn du jetzt sagst, okay, hey, wir haben jetzt, also wir haben Schuldenbremse, die wollen wir nicht anrühren. Wir haben aber ein Problem, dass unsere Kosten durch die Decke gehen, weil Gesundheitssystem, Bildungssystem, alle Systeme, der Staat quasi mit betreibt oder da irgendwie mit eingreift, haben halt gerade ein Thema. Wir müssen das irgendwie beheben. Und wir müssen irgendwie umverteilen. Ihr könnt auch sagen, naja, kann man halt nicht Effizienzen schaffen beim Staat. So muss der Personalausweis auf die Art und Weise ausgegeben werden, wie das heute der Fall ist.
Auf keinen Fall.
So, aber jetzt sagst du, okay, 12%, wenn du jetzt dich als Partei hinstellst, sagst, ja, ich möchte das aber jetzt ändern. Wir kürzen jetzt Staatskosten. Und 12% der Erwerbstätigen, was ein paar Millionen sein werden, sagen, das betrifft ja mich.
Absolut.
Wer nicht das wählt. So, und das ist nochmal ein Dilemma. Das heißt, du kannst das auch nicht dort nehmen. Was halt gemacht wurde, klugerweise, man hat irgendwann gesagt, ja, okay, wir hören jetzt alle auf zu verbeamten. So.
Ja, aber also nicht das die, wurde ja nicht so aber, richtig gemacht. Also ich habe das Gefühl, es wurde immer davon gesprochen und mich fragen immer Leute,
ja.
Ich kenne keinen jungen Lehrer, vielleicht ist ein Lehrerberuf aber anders, ich kenne keinen jungen Lehrer, der... Anders,
aber okay. Ich glaube, im Rathaus und so,
okay.
Also da wird jetzt nicht jeder verbeamtet oder früher hat das ja bei der Post, bei der Telekom waren ja irgendwie, sind ja immer noch gefühlt viele Beamte, die langsam ausfaden aus dem Berufsleben. Mhm. Und ich glaube, da hat man schon so ein bisschen, aber das zieht sich halt. Also dadurch, dass du halt sagst, du willst halt keinen Big Bang, du sagst dich einfach, okay, Hälfte der Leute raus, sagst du, okay, wir warten bis halt warten jetzt, bis die in Rente gehen.
Mhm.
Und auch da, du hast da nicht so viel Manövriermasse. Weil du da sagst, ich kann halt auch nicht die Staatsausgaben massiv runterfahren. Aber du kannst andere Dinge tun dann. Du sagst, ja, okay, man macht vielleicht Infrastrukturthemen vielleicht nicht mehr so viel. Man wartet die Straßen nicht mehr so viel oder was auch immer dir einfällt, um da die Ausgaben runterzukriegen. Aber faktisch ist, du hast halt so, du bist in der Position und das ist, glaube ich, das, was du halt nie sein willst, anstatt, und deswegen ich halt jetzt sage, das ist jetzt anders als sonst. Du hast halt nicht mehr, du kannst dir nicht mehr alles, also du kannst dir nicht mehr alles im selben Maß leisten. Du musst jetzt anfangen, irgendwie zu sagen, wo kürze ich und wo denke ich ein. Und das ist halt, sobald, das ist wie auch so ein Strudel. Wenn du einmal da drin bist, ist halt auch schwierig, wieder rauszukommen. Außer es passiert so ein kleines Wirtschaftswunder. Auf einmal boomt irgendwie die nächste Industrie und man hat so, weiß nicht, plötzlich Facebook und Google aus Köln. So.
Das war so ein bisschen auch der Take von dem, wie ich finde, relativ cleveren Ökonom in dieser, also der selber als ökonomischer Berater irgendwo arbeitet, keine Ahnung was, bei irgendwelchen Parteien, dass er quasi auch sagte, so, ne, also jetzt, das war ja die 4-Tage-Woche, aber ich glaube, wir können das als Musterbeispiel nehmen, sozusagen, gerade ist ja wurscht, hängt ja was anderes dran, dass er quasi gesagt hat, grundsätzlich sind die Ideen ja vollkommen in Ordnung und wir hätten uns die letzten Jahre, konnten wir uns solche Sachen auch im Zweifel leisten, aber jetzt gerade ist es nicht so clever, weil er da irgendwie den Take auch angeführt hat, da haben wir jetzt noch gar nicht so richtig drüber gesprochen oder so ein bisschen angedeutet, dass wohl bis 2036 dann quasi oder ab 2036 oder bis dahin quasi 17 Millionen Babyboomer quasi fehlen. Also sozusagen, dass da diese ganze Generation sozusagen wegbricht. Und wir sehen quasi schon, da wird hundertprozentig werden da die und die Menschen fehlen sozusagen. Und wenn wir das schon quasi haben, sollten wir, deswegen habe ich eben diesen Punkt auch aufgemacht mit, ist es nicht so, dass wir uns das quasi jetzt nicht leisten können, dass quasi diese Ideen vielleicht ganz cool sind und man die auch machen könnte, aber dass man jetzt als Staat dann im Zweifel sagen muss, ja, das sind schöne Sachen, die wir machen wollen würden, aber hey, wir wollen euch quasi auch nichts wegnehmen, wir wollen kein Elterngeld streichen und so, also lass aber jetzt trotzdem mal gerade nicht mehr solche Sachen machen, sondern wir müssen jetzt gerade damit leben, weil wir haben nun mal, voilà, Krise, und wir müssen jetzt entweder Schuldenbremse arbeiten, wie auch immer, bla bla bla, so ein bisschen in die Richtung. Und oder wir müssen ja sowieso das auffangen. So, ihr beschwert euch auch über die zu niedrigen Renten. Wir reden über Altersarmut. Es gibt viele Themen, wo wir gerade Geld gerne reinschießen würden. Aber VW hat's verkackt. Nein, aber ne, aber wir haben gerade eben, wir sind gerade nicht mehr so mächtig, wie wir es vielleicht in den letzten Jahren waren im Vergleich. Das heißt, wir müssen uns da gerade erstmal wieder ein bisschen erholen. Und so in 10 Jahren reden wir nochmal über diese ganzen Themen ganz, ganz anders. Da sind wir vielleicht weiter mit der Technik, da sind wir weiter mit Automatisierung, da sind wir weiter mit allem möglichen Digitalisierungsgedöns, was vielleicht viele Kosten sparen kann, viele Dinge erleichtern kann. Aber auch das sind ja quasi, vertraut mir, in der Zukunft wird's besser. So, das sind ja alles immer diese Risikodinger. Es ist ja immer, ich muss jetzt in die Technik vertrauen, dass da Dinge passieren, die irgendwie die Menschen entlasten werden. Ich muss da rein vertrauen. Aber ich, auch als jemand, der, wie gesagt, dann sagen würde, hey, ich grundsätzlich finde ich erstmal cool, wenn soziale Ausgaben erhöht werden und keine Ahnung was, kann das rational, kann das total verstehen, wenn man jetzt sagt, okay, pass auf, die Zahlen geben es gerade einfach nicht her, dass wir uns jetzt über eine 4-Tage-Woche unterhalten. So, wir wissen, in der Pflege ist es scheiße, aber lasst es ganz gerne nochmal in 5 Jahren führen, diese Debatte. Die Frage wäre nur dann, wird das diesen Menschen nicht schon seit 50 Jahren quasi gesagt? Das wäre halt die Frage, die man stellen muss, ob, weil du kannst immer eine Krise finden, um zu sagen, nee, jetzt gerade nicht, wartet mal ab. So, lass das die nächste Partei machen oder so. Ne? Das ist natürlich die Frage.
Das Ding ist halt, wenn du, also, was ich sagen, ich finde, man kann mit dem Prinzip Hoffnung viel machen und sagen, hey, wir stellen uns jetzt oder wir schaffen die Rahmenbedingungen, dass eben dieses wirtschaftliche, technologische Wunder stattfindet und dass eben wir damit unsere ganzen systemischen Probleme beheben können.
Wäre auch eine Wette, ne? So, wäre auch ein Risiko.
Wäre auch eine Wette, aber man hätte dann wenigstens, man hätte wenigstens ein Pferd, auf das man, wo man die Finger kreuz gesagt hat, wenn du ins Ziel rennst, dann haben wir es geschafft. Deswegen bin ich immer so genervt. Ich denke, der Rest der Welt rennt gerade im Galopp. Wir sagen, nee, du darfst noch nicht losrennen, liebes Pferd. Wir müssen erst noch mal kurz die Hufe checken. Und wenn du losgerannt bist, darfst du nicht länger schneller laufen als so und so, weil es ja riskant, wenn du schnell läufst, könntest du ja hinfallen. Und da sage ich, ja, okay, was ist denn in lange Sicht die Konsequenz ist, wir gucken nur noch andere Pferden zu, wie die rennen. Und vielleicht wird Europa dann so ein geiler Ferienort für andere. So China, Indien, USA kommt dazu zu Besuch und wir sind so ein bisschen wie das Hotel, was alle so, was so auf Spenden hofft und sagt, ja, hier. So. Und ich sag das jetzt übertrieben und im Extrem, aber alle Zukunftstechnologien, worauf man sagt, ey, das könnte einen den Arsch retten, wird super schwierig in Europa hinzukriegen. Du hast Datenschutzgrundverordnung, das Thema Daten, Energie, schwierig, Bürokratie, schwierig. Also,
ich verstehe genau, das
hinaus, so Menschen wie wir, die sagen, hey, ich arbeite halt in dem Bereich und ich überlege halt die ganze Zeit, hey, wie kann man AI irgendwie benutzen und bla. Ich so, ja, es ist fucking schwierig. Es wäre so viel einfacher, einfach irgendwo anders das zu machen. Und jetzt sage ich nicht, dass diese Gesetze und diese Regulierung kein, die kamen wahrscheinlich aus dem richtigen, aus der richtigen Intention und wahrscheinlich wollten sie bestimmte Probleme lösen und für Gerechtigkeit sorgen und sowas. Aber jetzt gerade ist es das Umfeld, nicht gerade das, was dazu, was einen hoffen lässt, sagt, ja, die Technologie wird in Europa geil, sondern eher woanders. Und das ist halt das, was, wo ich halt sage, das ist halt, dann, wenn du schon eine Ungewissheit hast für die Zukunft und alle Pferde, die schnell rennen könnten, sind halt, werden festgehalten oder nicht rennen, können nicht rennen, dann ist halt, da siehst du halt, okay, das aktuelle System funktioniert nicht und die Zukunft ist auch nicht rosig. Also das, ich bin nicht deswegen irgendwie traurig und sage, oh, ist alles scheiße, sondern denke mir halt so, ja, es wird halt schwierig. Schwieriger als vielleicht notwendig.
Ja, genauso kann man vielleicht die andere Seite sagen, hey, dafür verlieren wir keine Menschen auf dem Weg sozusagen und haben trotzdem nachher vielleicht mitgewonnen aus irgendwelchen Gründen, weil es irgendwie doch immer irgendwie einigermaßen funktioniert, weil wir Lösungen finden sozusagen, die dann vielleicht nicht so geil sind, aber irgendwie okay, und dafür haben wir vielleicht das Soziale weiterhin so ein bisschen gelebt. Aber das wird nachher, also ich glaube,
das ist wieder so eine Geschichte.
Genau,
so,
genau,
ich glaube an diese Geschichte,
genau,
sind, du genau. Und das andere.
Genau, und das ist dann eben so. Absolut, weil du kannst ja, also genau, du kannst ja alles immer, gerade wenn es um so Zukunftsszenarien geht, kaputt reden. Du kannst einmal sagen, ey, in 2 Jahren sind alle Fabriken automatisiert, das ist kein Problem mehr, also es ist alles easy geregelt. Du kannst sagen, keine Ahnung, die Welt geht, es gibt jetzt Weltkrieg Nummer 3, also warum müssen wir uns darum noch kümmern? Scheiß mal auf Klimawandel, lass mal alles in Kriegskasse finanzieren oder keine Ahnung. Also du kannst ja in alle Richtungen einigermaßen plausible Geschichten sozusagen stricken. Und dann ist immer die Frage, welche ist für die Menschen irgendwie attraktiv? Und da ist für mich halt einfach, das klingt so doof, aber für mich ist halt einfach die Geschichte attraktiv zu sagen, ja, es funktioniert irgendwie. Also ohne Grundlage, das ist halt immer das Problem. Also was heißt ohne Grundlage, aber einfach, wie du sagst, ne, mit einer gewissen Hoffnung darin, ohne die konkret benennen zu können, außer zu sagen, naja, es hat irgendwie immer einigermaßen funktioniert. Warum sollte es jetzt nicht funktionieren? Warum sollte dann nicht die Schuldenbremse irgendwie doch angegriffen werden, bevor wir sagen, wir gehen in Schönheit unter? Warum werden dann nicht doch irgendwie, keine Ahnung, 2, 3 Krankenhäuser geschlossen und dafür vielleicht dann eine Lösung gefunden für alle im besten Fall? Dann leiden zwar ein paar, aber es ist besser, als wenn alle leiden, so. Und also so einfach ist es natürlich nicht so, ne? Aber auf der anderen Seite kannst du ja genauso die Geschichten dann irgendwie so stricken, zu sagen, naja, wenn jetzt alle in unserem Umfeld sagen würden, wir führen wieder das Sklaventum sozusagen ein und wir würden sagen, ey, krass, dadurch kriegen die voll den Wirtschaftsboost, würden wir ja auch nicht sagen, ah ja, das müssen wir jetzt auch machen sozusagen. Da würdest du aber trotzdem Argumente dafür finden, würdest ja trotzdem sagen, ja, die anderen laufen uns jetzt davon, weil die machen das, müssen wir nicht, um den Wohlstand zu sichern, das nicht irgendwie auch machen. Ist natürlich ein extremes Beispiel, natürlich passiert das nicht, ist ein ganz anderes Beispiel als jetzt, wir sollten die DSGVO abschaffen, ist was anderes, als wir für ein Sklaventum wieder ein. Also ich möchte es gar nicht vergleichen. Ich möchte nur sagen, es gibt halt sehr viele plausible Geschichten, die einfach existieren irgendwie, und es ist schwierig, sich dafür nicht für eins zu entscheiden.
Ja.
Also, es gibt so 2, 3, finde ich, seriöse, also um es jetzt mal klar zu machen, ich finde, es gibt so 2, 3 seriöse Geschichten für mich in meinem Kopf, die irgendwie die konkurrieren miteinander. Es gibt 20 Geschichten, die ich ausschließen würde, weil die einfach Quatsch sind in meinen Augen. Und ich hoffe einfach, dass eine von diesen 2, 3 Geschichten wird. Und ich könnte mich nicht festlegen, auf welche, weil alle haben ihre Benefits und ihre, was ist das Gegenteil von Benefit? Malefit. Malefit, vielleicht.
Nee, ja.
Nur um die letzte, also nur um die Stille noch kurz zu füllen, weil, also du kannst ja genauso, was wir immer, eine Folge, Tape, keine Ahnung, 150. AI-Gott, keine Ahnung. So, du kannst ja immer die Geschichte schicken, oh, die Technik wird zum Beispiel kommen, ah, Roboter, die werden alle Probleme lösen, oder, ah, Roboter, sie werden für Massenarbeitslosigkeit sorgen und die Welt geht in Brand unter und wir haben Elysium Film 5. So, und beide Geschichten, wir können nicht sagen, welche Geschichte es sozusagen wird. Wir können nur hoffen, dass wir halt irgendwie Lösungen finden, dass es eher eine coole Geschichte wird, weil wir ja alle irgendwie den Interesse daran haben, dass wir nicht alle brennen im besten Fall. Und deswegen gehe ich immer gerne lieber mit der Geschichte, wo ich denke, ja gut, irgendwie unterstelle ich den Menschen, dass sie irgendwie so eine Art Selbsterhaltungstrieb haben und irgendwie Bock haben, weiter zu leben. Also lasse ich mich nicht auf die Geschichte ein, zu sagen, ja, wenn jetzt Roboter kommen, ist die ganze Welt am Arsch. So, sondern ja, es gibt Herausforderungen, die müssen wir angehen. Wir können nicht naiv jeder Technologie folgen, einfach irgendwie. Aber wir müssen eher hoffnungsvoll bleiben bei den Sachen, die wir haben und entwickeln. Weil sonst, und dadurch kann ich schon viele Geschichten für mich quasi ausschließen. Wenn ich jetzt die Geschichte glauben würde, in dem nächsten Jahr bricht der 3. Weltkrieg aus, wenn das meine Geschichte wäre, an die ich jetzt glaube, dann würde ich ganz anders leben. Dann würde ich mich nicht mehr cool verhalten können. Wenn ich aber eher an Geschichten glaube, die mir eine gewisse Hoffnung geben, kann ich jetzt ein lebenswertes Leben leben und das ist noch irgendwie schön und kann immer noch versuchen, dahin hinzusteuern, dass das die Geschichte wird und natürlich viel hoffen. So.
Ja. Ich glaube, der einzige Wunsch, den ich habe, ist, wie du hast ja gerade gesagt, ne, wir wissen nicht, was die Roboter bringen, ob sie uns versklaven oder ob sie uns, weiß nicht, das Paradies quasi schenken. Ich fände es nur ungeil, das ist das Einzige, wo ich sage, aber ich fände es nur ungeil, wenn man selber nicht entscheiden kann, was der Roboter sein wird.
Meinst du das so als Individuum? Nee, weil das kann ich ja eh, also wie genau meinst du, oder meinst du das auch mit so einer Stimme in der Politik, oder wie meinst du genau?
Als Gruppe von Menschen. So, es wäre halt cool, wenn wir sagen, hey, in Europa, in Deutschland, wie auch immer, haben wir unseren Roboter, und wenn der Roboter amok läuft, killt der uns und wir sind alle am Arsch und versklavt. Aber es ist unser Roboter, der das gemacht hat. Das ist nicht der chinesische Roboter, der indische Roboter, der amerikanische Roboter.
Ich verstehe.
Und mein als einziges Szenario, was ich halt irgendwie nicht geil finde, deswegen mein einziger Wunsch wäre eben, dass man entweder das Paradies selber kreiert oder den Terminator-Plot quasi selber kreiert. Mhm. Aber nicht durch die Hand eines anderen.
Mhm.
Das ist das, was ich nicht geil fände, ist, wenn man sagt, hey, wir werden jetzt einfach quasi jetzt geopolitisch gesponnen, so, hey, wir haben leider keine Roboter gebaut, alle anderen schon, und wir hoffen jetzt einfach darauf, dass die sagen, hey, wir finden Europa gar nicht spannend, ignorieren wir.
Aber lässt du dich damit nicht im Zweifel in ethisch total schwierige Sachen so reinbaiten und reinziehen, wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, irgendwie, sagen wir mal, Klonen ist ja irgendwie weltweit eine relativ klare Nummer, so, aber ja. Wird ja auch im Zweifel weicher. Und im Zweifel sind wir ja bei künstlichen Organen herzustellen, sind wir ja irgendwie relativ nah am Klonen vielleicht von früher und so, könnte man vielleicht sagen. Und dann nennst du es halt nicht Klonen, sondern nennst du es Individualmedizin. Ich nehme deine Zellen und reproduziere daraus irgendwie Organe und so. Und dann würdest du ja immer sagen, okay, ich fände es aber gut, wenn das unser Klon ist. Also müssen wir auch klonen. Also wirst du nicht, also kannst du nicht so dich, also ne, du willst nicht, dass der amerikanische Roboter Terminator ist. Also sagst du selber, verzichtest du auf das Gesetz zu sagen, unsere Roboter sollen nicht für Kriegszwecke eingesetzt werden. Und dadurch lähmst du vielleicht die Roboterproduktion, weil Gelder aus dem Militär fehlen.
Ja.
Aber dafür bist du nachher der quasi nicht diesen Roboter stellt. Ich frage mich nur, ob du nicht mit dem Argument quasi alle ethischen Prinzipien immer quasi über Bord werfen könntest, theoretisch. Und ob ich das so, cool
weil
finde.
Du könntest, musstest du es ja nicht tun. Ich würde lieber sagen, wir könnten Roboter bauen oder wir wären überhaupt in der Lage dazu, das zu tun.
100%.
Wir entscheiden uns aber, das nicht zu tun, aber wir können.
Mhm.
Anstatt zu sagen, oh, wir haben uns dafür entschieden, dass es gefährlich sein könnte, also können wir es gar nicht. Wäre lieber quasi der Krieger, der Garten arbeitet, als der Gärtner im Krieg. Um es mal auf diesen coolen Spruch irgendwie auszudrücken. Also,
witzig, ja. Ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, ich wäre lieber der Gärtner im Krieg. Also als Individuum,
ist auch okay.
Nicht als Land.
Ist
ich glaube, als Individuum
ist, zumindest. Ist auch okay, aber dann weiß ich nicht, so, hey, ich werfe mit einer Zucchini und du wirfst eine Handgranate. Mal gucken, wer gehört. Ja, aber ich glaube, das wäre so die Perspektive, die ich gerne hätte, sozusagen, hey, wir sagen, wir wollen nicht klonen, weil wir es ethisch nicht richtig finden. Aber die da drüben im Campus Aachen oder was auch, TU München, die könnten das machen. Also wir können das, wir haben die Technologie.
Ja, aber da gehe ich mit, also aber, da gehe ich mit, wenn man sagt, so, okay, wir wollen nicht diesen kompletten Einstieg in die Technologie sozusagen uns schon verhindern, aber trotzdem können wir Technologie mit Regeln entwickeln sozusagen. Ich fand, glaube ich, dieses Terminator-Beispiel hat mich jetzt so dahin so verlockt sozusagen, zu sagen, ja gut, aber dann können wir ja alle Regeln über Bord werfen, weil irgendwie wird es immer geben, der sagt, ja, wir bauen die größeren Raketen, aber du willst trotzdem immerhin die Industrie dafür haben, dass du theoretisch Raketen bauen kannst, auch wenn du damit keinen Krieg gewinnen wirst, weil du wirst weniger Raketen haben als die anderen, wenn du jetzt anfängst mit Atombomben zu bauen. Also, du, weißt du, was ich meine? Du würdest jetzt nicht sagen, ich muss jetzt die meisten Atombomben auf der Welt haben, um sicher zu sein. Nee, klar, könntest du theoretisch welche bauen, aber es bringt dir
jetzt nicht so viel. Aber du würdest sagen, hey, wenn jetzt irgendwie von links und rechts irgendwer kommt, sagt, find dich doof, ich mach dich jetzt platt mit Atombomben, würdest du sagen, ey, warte mal ganz kurz. Wie schnell kriegen wir die selber gebaut, um uns irgendwie zu verteidigen? Du willst nicht, an den Punkt kommen, wo du sagst, ja, okay, scheiße. Keine Chance.
Aber kann man, also die Frage ist, ob wir das überhaupt als Deutschland können, sozusagen. Also, ne, ob wir da überhaupt, ob das der Anspruch sein kann, da mit allen Technologien sozusagen mitzuhalten. Weil ich glaube, das, also weiß ich nicht, ob das funktioniert realistischerweise.
Nicht mit allen, aber manchmal ist es ja auch so, die Niederlande ist das einzige Unternehmen, also es ist ein Unternehmen in den Niederlanden, wenn es die nicht gibt, kannst du keinen einzigen Chip auf dieser Welt bauen.
Ach witzig, ich dachte mal, Taiwan wäre das große Ding oder braucht selbst Taiwan.
Ja, Taiwan braucht Teile aber aus, Niederlanden. Aus den Niederlanden witzig. Bestimmte Laser, ohne die das nicht funktioniert. Ja. Wahrscheinlich mittlerweile geht es auch wahrscheinlich ohne, aber.
Ja, aber. Also, ja.
Und Und du willst halt in der Regel halt irgendwie relevant bleiben, weil du halt dann eine Verhandlungsposition hast in irgendeiner Form. Ja. Wenn es nicht so ist, du kannst jetzt diese Atomraketen bauen, aber vielleicht hast du irgendwas, ja, was notwendig ist.
Dann, ich glaube, wir hatten gerade ein bisschen crazy Beispiele, so, die haben es ein bisschen weggeführt, aber ich glaube, vieles von, aber der Grundgedanke ist klar. Ja.
Ja. Und das ist halt das Einzige, ich sag ja gar nicht, wir müssen jetzt in allen Bereichen irgendwie alles überdenken und alles komplett nochmal auf links drehen. Einziges ist, der Punkt ist halt, hey, lass uns mal nicht irgendwie glauben, nur weil wir jetzt sagen, wir finden Datenschutz voll wichtig und wir müssen jetzt die ganze Welt davon überzeugen, dass Datenschutz wichtig ist, wird der Rest der Welt folgen. Genauso wie der Rest Europas nicht gesagt hat, wir machen jetzt wie Deutschland die Schuldenbremse. Also oft ist dieses Moralische zwar lobhaft und man sagt, oh, wie ehrenhaft von dir, dass du versucht hast, halt irgendwie, aber wenn die Realität nicht zu dem Ergebnis führt, was du willst, dann musst du halt mal fragen, so scheiße, habe ich mir jetzt quasi das eigene Bein gestellt, bin ich jetzt gestolpert für nichts, nur weil ich halt die richtige Intention hatte. Und
im Prinzip ist es ja so ein bisschen der Wunsch, mindestens in einem Bereich irgendwie ein Marktführer zu sein, irgendwie ein krasser Banger zu sein, damit du dir irgendwie eine gewisse Relevanz global behältst. Und da es mit den Autos jetzt nicht geklappt hat, mehr so richtig oder vielleicht nicht mehr so richtig klappt, brauchen wir einfach ein neues Steckenpferd so ein bisschen. Und dann kannst du ja als Land auch sagen, keine Ahnung, Krieg ist gar nicht unser Ding, deswegen alles, was jemals für Kriegszwecke irgendwie großartig benutzt werden kann, können wir meinetwegen sogar verbieten in irgendeiner Form. Aber nur, weil wir wissen, in dem und dem Gebiet sind wir so gut, dass die Leute im Zweifel abhängig von uns sind. Ja gut, wenn sie uns jetzt bekriegen wollen, dann haben wir eh verloren, ist eh scheißegal. So.
Das Ding ist halt, niemand weiß, was in 20 Jahren relevant sein wird.
Ja.
Und deswegen sage ich halt, lass uns da nicht irgendwie versuchen, jetzt einfach zu glauben, wir wüssten, was in 20 Jahren relevant ist. Lass uns einfach die Rahmenbedingungen schaffen, dass Leute reagieren können, ausprobieren können, machen, tun können, irgendwas erfinden können, zu sagen, hey, das, vielleicht klappt das damit so. Und ich glaube, das ist so der Grundtenor. Und das sind so Dinge wie, oh, es ist fucking komplex, ein Unternehmen zu gründen in Europa oder in Deutschland. Es ist einfach sehr viel bürokratischer Aufwand. Es ist fucking schwierig, irgendwas zu tun, was viel Ressourcen bedarf im Moment, weil Energiekosten sehr hoch sind und man quasi, es ist fucking schwierig, an Ressourcen zu kommen, wie natürliche Rohstoffe, Lithium und so weiter. Und das sind einfach so Sachen, wo man sagt, hey, können wir das einfacher machen?
Ja, ich glaube, gerade die bürokratischen Sachen sind ja sogar schnell, also sind ja im Zweifel schnell zu ändern. Ich könnte mir vorstellen, dass bei vielen Gesetzen, also wenn man jetzt eure Branche sozusagen einfach fragen würde, oder aber wenn man jetzt, sag ich mal, die Leute, die Firmen gründen wollen hier und das aus Gründen nicht schaffen, wenn man die mal befragen würde, das wären wahrscheinlich dann im Dinge so Dinge, wo man dann, wenn man das Land hingehen würde und jetzt überprüfen würde, wem hilft jetzt, sag ich mal, der Passus in der DSGVO, der es für die Unternehmensgründer scheiße macht, wie viel Menschen hilft der gerade sozusagen, genau dieser Passus? Also, dass man nicht sagt, okay, Datenschutz ist generell egal, sondern okay, die und vier Aussagen sind super nervig für uns. Wem helfen die? Dann würden wir wahrscheinlich feststellen als Land, dass wir viele Gesetze haben oder viele Dinge haben, wo wir irgendwie vielleicht ethischen, coolen Wert haben und die cool klingen, aber die in der Realität eigentlich nie greifen und im Zweifel nur Leute nerven. So. Und das ist wäre ja schon mal ein erster Schritt, der auch sehr günstig wäre sozusagen, da einfach mal drauf zu gucken und zu schauen, welche Gesetze helfen überhaupt wem, wie sehr und wie können wir die abändern.
Ja, und das wäre Das wäre auch alles, was man tun müsste. Aber auch da der Punkt, ist es mal eben so schnell gemacht. Ich glaube, da muss man einfach mutig sein und sagen, hey, lass uns jetzt einfach mal diesen Paragraph streichen. Was soll schon passieren?
Aber auch da, du musst doch nur die richtigen Geschichten erzählen. Wenn du den Leuten sagst, hey, pass auf, wir nehmen die zwei Passen aus der DSGVO raus, dafür müsst ihr keine Cookie-Banner mehr klicken, kriegst du sofort die absolute Mehrheit und du wirst zum Gottkönig gekrönt.
Das ist ja das Problem.
Wieso?
Das ist halt eben nicht antwortet.
Was meinst du?
Weil es irgendwelche Leute gibt, die sagen, ja, Moment, aber.
Naja, ich glaube, du würdest, wenn du die Geschichte richtig strickst und die Leute richtig abholst und denen sozusagen das eine mit dem anderen verknüpfst, wo sich viele Leute darauf einigen können.
Das wäre auf jeden Fall schon mal ein guter Anfang.
Ja, also, das weißt du, ich wollte das eigentlich nur sagen, du kannst das Wichtige, was die Leute eh nicht interessiert, mit dem verknüpfen, was die Leute sozusagen jeden Tag sehen und sie abfuckt. Wenn du das verknüpfst, dann kriegst du eh die Mehrheit, egal ob es relevant ist oder nicht. So, also, oder ob es im Zweifel nachher schadet oder nicht, vielleicht, könnte ich mir vorstellen. Ja. Ob das gut oder schlecht ist, weiß ich nicht.
Ist ja wünschenswert. Keine Cookie-Banner mehr. Ein Anfang. Ich glaube, das steigert die Produktivität um ein paar Milliarden locker. Wie viele Wochen an Klicks pro Jahr verbringen Menschen mit diesem Klick?
Vor allem die Banner werden ja immer komplexer. Ihr sitzt ja immer auch so Ausformationen, so nur essentielle. Dann öffnet sich auf einmal ein neues Fenster, dass du ja dann anklicken kannst, was die essentiellen sind. Dann sind die Buttons unten auf einmal grau, weil du zuerst klicken kannst, wenn du es ganz durchgescrollt hast. Es wird immer schlimmer. Das treibt mich mittlerweile rein, dass ich nur noch drücke, alle zulassen. So, weil ich drücke immer echt in die Regel alle ablehnen, dann kriegt man eigentlich in der Regel schon die Banner weg und dann kommt es auch manchmal nochmal wieder. Dann drücke ich alle zustimmen und dann ist mir auch alles egal.
Aber da musst du mal reinziehen. Es gibt Menschen, die mussten sich damit auseinandersetzen, wie man das Ganze programmiert. Ja. Fein. Die müssen das, es gibt Unternehmen, die deswegen gegründet wurden. Du musst dir reinziehen, irgendwer hat sich gedacht, es lohnt sich für mich, diesen Cookie-Banner zu modellieren. UserCentric ist eine Firma oder Cookie-Bots die andere.
Geil.
Die bestellen jetzt Leute ein, die da sitzen, das programmieren, die das designen, die sich Prozesse überlegen.
Ja, also da mit Deutschland Marktführer im Cookie-Banner.
Ja, aber wem nützt das faktisch in der physischen Welt? Also wer hat was davon? Werden die Kartoffeln dadurch günstiger? Also mir ist egal, was Kartoffeln kosten, aber hä? Das ist halt so, das ist ungefähr auf der gleichen Ebene anzuführen wie, oh, da sitzt irgendwer im Rathaus und sortiert die Akten.
Absolut.
Wem nützt das? Ja, und deswegen ist so, ja, cool, wir haben die Wirtschaft angekurbelt. Die DSGVO hat Boom herbeigeführt. Ja, aber für was? Für wen?
Ja, ich habe noch zwei Themen, die gar kein Thema sind. Ich habe nur zwei Mini-Aussagen noch drauf. Einmal, weil es eben gepasst hat. Ich habe wieder eben eine Rechnung von meinem Doc bekommen, wo wieder mal drauf stand, Beratung auch telefonisch als 15-Euro-Kostenpunkt. Und ich habe da nie angerufen. Und es wurden nie beraten. Mhm. Es wurde einfach über Dr. Lippen einen Termin gebucht. Ich finde das so witzig, dass einfach so dem Motto, ne, wie weil wir eben beim Krankenkassensystem und so weiter waren, dass es alles rigged gerade ist.
Jetzt mal ganz kurz. Ja. Wenn du das selber zahlen müsstest, aus deine eigene Tasche.
Würde ich sofort sagen, was ist los mit euch?
Ja.
Ja. Absolut. Ja, absolut. Genau. Und zweiter Punkt war noch, weil das auch was ist, wo ich glaube, viele Leute sich über aufregen und ich heute Morgen dachte, ich finde es irgendwie geil, dass jetzt an diesen Flaschen immer dieses Ding da dran ist, weißt du, dass der Deckel nicht mehr weggeht. So. Und ich glaube, es gibt viele, die sich darüber abfacken, aber ich habe jetzt in mehreren Situationen letztens drauf geachtet, ich find's geil, weil die guten Deckel, die kannst du einfach so wegklappen und dann bleiben die ja da. So. Und ich habe heute Morgen, war mein Auto beim TÜV und ich habe mir so eine Müllermilch mal wieder geholt, das erste Mal seit Jahren, so eine geile Multifruchtbuttermilch.
Nazi.
Ja. So. Und dann konnte ich quasi in der einen Hand das Franzbrötchen nuckeln und in der anderen Seite konnte ich quasi das trinken, ohne diesen siffigen Deckel in meine Tasche stecken zu müssen oder irgendwas mit diesem Deckel machen zu müssen. Ich dachte mir, geil, das ist für mich gerade ein Improvement, auch wenn, glaube ich, ganz Deutschland brennt, weil alle diese Deckelscheiße finden. Und ich
find's irgendwie mein einziges cool. Problem mit diesem Deckel ist, wenn es denn so wäre, dass man sagt, hey, das ist einfach geil und die Leute wollen das, cool, mach es. Aber es wollt, also vielleicht gibt es eine Version von dem Deckel, die jeder geil findet. Aber dann hätte irgendwer gesagt, hey, ich erfinde diesen Deckel, das finden Leute geil, und das ist mein unique selling point. Und alle kaufen Müllermilch, weil ich habe diesen geilen Deckel. Aber nein, es hat irgendwer gesagt, ja gut, Deutschland hat ein gutes Pfandsystem, alle anderen Länder nicht, also müssen wir das jetzt einführen, damit alle anderen Länder nicht mehr so viel Plastikmüll produzieren, weil die im Zweifel die Deckel und Flaschen trennen und dann ist doof. Aber trotzdem muss Deutschland das auch machen. Und selbst wenn Deutschland das nicht machen muss, wird Coca-Cola sich denken, oh Gott, hey, ich mache jetzt für ganz Europa unterschiedliche Flaschen, wer bin ich denn? So, und zack, haben wir dieses Ding. Und die Leute haben Grund, sich darüber aufzuregen, weil es für Deutschland speziell einfach nicht nötig gewesen wäre. Weil das Pfandargument halt nicht so greift.
Ja.
Und ich muss sagen, ich trinke halt sowieso hauptsächlich aus Glasflaschen, was sowieso besser ist, glaube ich. Und dann ist es mir egal, weil die haben zum Glück dieses Problem nicht. Oder noch nicht. Ich weiß es nicht.
Nein, noch nicht. Ja, absolut.
Und hier Dosen, Aluminiumdosen. Haben das Problem auch nicht. Also sehr hier.
Ja, und ich habe, wie gesagt, letzte Zeit auch irgendwie, ich war nochmal irgendwie in der Sauna und da konnte ich mir auch so eine Cola Zero irgendwie holen und dachte die ganze Zeit, geil, ich brauche den Deckel nicht in meiner Hand halten, weil ich irgendwie nur ein Handtuch an habe und ich kann das einfach so benutzen. Ich dachte mir, ich finde es irgendwie ein Improvement, dass man nicht mehr sich überlegen muss, was mache ich mit dem Deckel. Das fand ich irgendwie cool.
Das Problem ist, bei mir sifft der Deckel halt immer meine Wange oder meine Nase voll.
Der muss, das muss eine gute Flasche sein, wo der wirklich wegklappbar ist und der bleibt auch da hängen. Weil klar, harte Abfuck sind diese Deckel, die dann irgendwie so rumbaumeln und die dann irgendwie in deiner Nase hängen. Das ist super scheiße. Aber ich finde, dass man...
Oder wenn die nicht biegsam genug sind, dass man die halt über den Punkt biegt.
Ja, kann. Das müssen die hundertprozentig sein, bin ich vollkommen bei dir. Die müssen gut sein, dass man die wegknicken kann. Und dann müssen die Leute nur dran denken, dass sie halt schräg trinken und natürlich nicht mit dem Deckel auf der Nase. Das kann man, glaube ich, für Menschen erlauben. Erwarten.
Irgendwer saß da, dachte sich so, hey, ich schreibe jetzt mal so einen Text, der dann sagt, dass das so gemacht werden muss, anstatt mich mit irgendwas anderem zu beschäftigen. Das ist das, was mich wurmt, ist. Warum das? Also, guck mal, jeder sucht ja jeden Tag so seine Probleme aus, mit denen er sich beschäftigt. So, repariere ich heute den Staubsauger? Mache ich heute die Wäsche? So,
wie werde ich Level 70?
Und irgendwer hat sich gedacht, es ist voll wichtig, dieses Problem jetzt anzugehen. Und ich denke mir so, ja, okay, es gibt bestimmt irgendein Randargument, was wichtig ist, cool. Aber warum das? Warum hast du nicht was Sinnvolles gemacht?
Aber das, ich finde, das ist harte Kritik dafür, dass das ja immerhin was ist, was wir in der Realität sehen. Was meinst du, wie viele unnötige Prozesse es quasi jeden Tag gibt, wo wir nicht mal irgendwie ein Ergebnis von sehen? Deswegen finde ich das immer noch, mich juckt's einfach nicht. Ich finde es witzig, wie die Leute darüber aufregen und habe selber für mich gemerkt, ich finde es ganz praktisch. Und deswegen finde ich es irgendwie ganz
cool. Ich reg mich nicht darüber diesen Deckel auf, obwohl er mich nervt, aber die Tatsache, dass man gesagt hat, da muss man halt eine Regel für schreiben, wo sich irgendwer bei Coca-Cola oder bei irgendeinem anderen unter bei Müller hinsetzt und sagt, wie lösen wir das? Wir müssen mal den Lieferanten sprechen. Ab dem und dem Zeit muss das funktionieren, hat dieser Lieferant sich darüber Gedanken gemacht, statt zu überlegen, hey, wie mache ich vielleicht ein komplett anderes Flaschendesign? Oder
wie
vielleicht
kann ich coolere Cookie-Banner machen, ja.
Ja, genau. So gleiches Level. So, ich denke, ja. Cool. Hätten wir das Rentensystem reformiert. Aber cool, machen wir ein bisschen.
Ach, schön. Alrighty.
Essen ohne Deckel.
Ich glaube, nächste Woche können wir noch einmal und dann ist Ferienzeit, ne? Ich glaube, einmal hören wir uns noch davor.
Genau, ja.
Alrighty. Dann machen wir es jetzt.
Peace out.
Ciao, ciao.